Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr auch das hier hört. Das ist der Dolphin Strife, mein Name ist Micho und ihr hört noch jemand anders, nämlich den lieben Tilo. Hallo Tilo.
Moin, schönen guten Abend.
Ja, wir haben es endlich wieder geschafft. Für alle, die schon länger drauf gewartet haben, im Moment ist bei uns zeitlich echt irgendwie der Wurm drin. Aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, dass wir mit Volldampf Richtung Offseason steuern und uns unserem Lieblingsthema Miami Dolphins widmen. Aber bevor wir über die Miami Dolphins reden, müssen wir natürlich über den Höhepunkt der Saison reden. Den Pro Bowl. Hast ja. du ihn gesehen, Tilo?
Nein, ich kann dir tatsächlich noch nicht mal sagen, wie es ausgegangen ist. Ich weiß gar nichts, also wirklich nichts, null.
Ich muss sagen, dass ich über den Pro Bowl auch nichts weiß. Ich fand es nur sehr witzig, dass wir darüber geredet haben, irgendwann in der Dolphins Drive-Gruppe, dass der Pro Bowl sich wohl erledigt hätte, weil Sanders dafür nominiert wäre. Das ja. ist soweit, darüber kann man natürlich streiten, aber das eigentlich wirklich Witzige fand ich, dass Rico die ganze Zeit dachte, wir reden von unserem Kicker Jason Sanders.
Ja, das stimmt. Obwohl, das kann man sich tatsächlich ja nochmal angucken, dieses Tic-Tac-Toe der Kicker, aber das habe ich in diesem Jahr auch nicht gesehen.
Nee, ich habe tatsächlich vom Pro Bowl gar nichts gesehen. Ja. Ich habe mir stattdessen tatsächlich den Super Bowl angesehen und ich war... Also ich hätte erwartet, dass ich emotionaler bin, weil ich natürlich nicht wollte, dass die New England Patriots gewinnen beim Super Bowl. Wir alle wissen ja, dass Seattle gewonnen hat.
Ja.
Aber letztendlich war mir der Super Bowl sowas von egal. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich überhaupt nicht gecasht. Ich weiß nicht, hat es dich irgendwie gekriegt, Tilo?
Nein, null. Null, weil ich auch, also da muss ich zu sagen, ich bin tatsächlich jemand, der die Patriots... Also ich habe mit den Patriots gar nichts am Hut. Die sind mir völlig egal. Und ich mag die Seahawks tatsächlich sogar noch weniger. Deswegen war das für mich irgendwie auf gut Deutsch Pest und Cholera. Und ich habe auch davon tatsächlich nichts gesehen. Nicht eine Minute.
Also ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Aber ich würde von dir gern grundsätzlich wissen, New England, ja. die sind ja nun erstaunlich weit gekommen. Mit einem Second-Year-Quarterback. Mhm. Mit einem Team, wo wir vorher gesagt haben, boah, die werden mit den Jets um den letzten Platz in der Division kämpfen. Stattdessen sind sie vor den Bills gelandet. Haben eine Zeit lang um den Number One Seed gekämpft. Woran lag das denn, dass sie deiner Meinung nach, dass sie so weit gekommen sind? Wirklich nur an dem tatsächlich überschaubaren Schedule?
Nee, aber ich finde auch, also meine Einschätzung war das nicht, dass sie mit den Jets um den letzten Platz kämpfen. Ich hatte die Patriots auch vor der Saison schon über uns. So fair muss ich sein.
Das würde mich immer interessieren.
Ja, also ich hatte die vorher, weil ich einmal überzeugt bin von Mike Rabel als Coach gewesen. Ich fand es damals sehr, sehr komisch, dass er bei den Titans ja praktisch rausgeworfen wurde und dass die Bubble so allgemein gefordert hat. Ich fand, Mike Rabel hat bei den Titans schon einen guten Job gemacht und ich glaube, das hat man auch gesehen. Warum, und ich hätte ihn damals auch nicht bei den Titans entlassen. Ich halte Mike Rabel für einen sehr guten Coach, der einfach wie die Faust aufs Auge nach New England passt. Das ist dieses, in Anführungsstrichen, Culture-Ding. Und er kann halt einfach aus einem Team etwas machen, ohne die großen Keystones, die Milestones, die man bei New England nicht hat. Aber was man hat, ist ein Quarterback, der Potenzial gezeigt hat, auf jeden Fall Top 10. Ich meine, er war im MVP-Race dieses Jahr. Soweit sehe ich ihn bei Weitem nicht, habe ich auch vor der Saison nicht gesehen. Aber Drake May ist ein angehender Top 5 Quarterback. Top 10 ist er jetzt schon. Und dazu mit einem einfach, und das muss man neidlos anerkennen, einer gut geführten, ruhigen Franchise, waren die Patriots für mich ein Team, was irgendwie zwischen 8 und 10 Siege holen kann. Das haben sie natürlich mehr geholt. Das liegt auch ein bisschen an dem Schedule und dann in den Playoffs. Natürlich auch ein bisschen Dusel. Ich meine, wir haben es, das Spiel habe ich gesehen gegen die Broncos. Wenn dort ein anderer Quarterback spielt und das Wetter ein bisschen anders dann ist, dann glaube ich, werden die Patriots das verlieren. Aber so überraschend fand ich es jetzt nicht. Die Playmaker fehlen, das ist so, aber das können die Patriots ändern. Also ich glaube tatsächlich, dass die Patriots viel, viel schneller wieder da sein werden, wo sie mal waren, als wir alle uns erhofft haben. Und die Gap in den nächsten Jahren für uns nicht zu kitten wird. In den nächsten 2, 3 Jahren auf jeden Fall nicht. Glaube ich nicht.
Bist du, also ich wollte gerade sagen, seid ihr da noch nicht so sicher, weil letztendlich haben die Patriots 2 Jahre gebraucht,
Ja.
mit einem relativ, und das sage ich jetzt auch, einfachen Schedule da jetzt hinzukommen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja pre-Draft ein großer Drake May-Fan war. Den hatte ich auch deutlich über Caleb Williams. Das liegt aber daran, dass ich halt mehr diesen Typ Pocket Passer mag, den Drake May verkörpert. Das ist eine rein individuelle Entscheidung. Caleb Williams hat jetzt tatsächlich nicht die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt, die er bekommen hat. Aber er hat jetzt auch keine miserable Saison gespielt. Aber ich finde, dass Drake May 2 ganz große Gründe hatte oder 2 ganz große Vorteile hatte. Da kannst du jetzt lange über Mike Vrabel diskutieren. Ich glaube gar nicht mehr, dass es Mike Vrabel ist. Es ist tatsächlich ein Josh McDaniels, der es immer schafft, einen guten Gameplay oder guten Gameplan aufs Feld zu zaubern, der auch den Quarterback oder den Spielern, die er hat, angemessen ist. Er hat es als Head Coach nicht hinbekommen, da ist er 2-mal gescheitert. Frank hat es damals bei uns in der Folge auch gesagt. Er hat ganz klar gesagt, von wegen, Josh McDaniels ist eigentlich der Kern dieser Offense, dass das überhaupt funktionieren kann. Und er ist halt ein guter Koordinator, aber er ist halt kein guter Head Coach. Das hat er auch oft genug bewiesen. Ja, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist einfach, ein gewisses Maß an Glück gehört halt eben auch dazu. Nämlich, dass es halt eben nicht, also Drake May hat von Anfang an das Vertrauen bekommen, er konnte die Fehler machen, er hat einen entsprechenden Gameplan gestellt bekommen, der seiner Entwicklung auch entgegenkam und hatte dann im zweiten Jahr natürlich auch einen Schedule, der es ihm erlaubt hat, dementsprechend an seine Entwicklung weiterzufeilen und daran zu wachsen. Ich glaube immer, dass es halt eben nicht allein an Drake May liegt, obwohl ich Drake May für einen wichtigen Faktor halte. Ich glaube, dass es halt insgesamt diese Gesamtkombination auch Drake May, Josh McDaniels und halt auch Mike Vrabel und der Rest und der Schedule ist, die sie dazu geführt haben. Und ich denke dann, und da will ich jetzt wieder dran zurückgreifen auf Miami, ich denke, das ist zum Beispiel so ein Grund, oder das ist etwas, woraus man lernen kann. Man hat das mit Tua zum Beispiel nicht gemacht. Brian Flores war es, auf gut Deutsch gesagt, auch wenn es nicht seine Seite des Balls war, scheißegal, was mit Tua war. Er hat Tua quasi im ersten Jahr verbrannt. Das war dieses On-Off auf der Bank, kein Vertrauen geben. Tua hat immer befürchten müssen, bei jedem Fehler direkt runtergenommen zu werden. Er wurde in ein grottenschlechtes Team hineingeworfen. Das kam auch noch hinzu. Und mit Offensive Coordinators, die keine Ahnung hatten oder die nicht gut genug waren, um einen vernünftigen Gameplan zu zaubern. Dann wurde er wieder rausgenommen, gegen Ryan Fitzpatrick ersetzt und so weiter. Das hat Tuas Entwicklung, glaube ich, maßgeblich geschadet. Und ich finde, wenn man dann sieht, wie die New England Patriots das mit Drake May machen oder auch wie die Chicago Bears das zum Beispiel mit Caleb Williams machen und so weiter, das zeigt, was ein junger Quarterback tatsächlich eigentlich an Rückhalt braucht. Und sich dann solche Teams anzugucken, heißt, glaube ich, auch von Siegern lernen.
Ja, das würde ich exakt so unterschreiben. Also ich glaube, der Faktor Glück in einer Entwicklung von Spielern, gerade von Quarterback, der ist leider nicht zu unterschätzen. Also man kann natürlich versuchen, diesen Faktor so klein wie möglich zu halten. Das geht einfach durch eine ruhige und gut geführte Franchise, was wir aktuell nicht waren und auch nicht sind, meiner Meinung nach. Aber das sind andere Themen. Andere sind das. Und der Umgang mit Tour, da hast du völlig recht. Ich glaube auch, dass Tour in einem anderen Umfeld durchaus noch was werden kann. Man sieht es an Sam Darnold. Ne? Umstände sind so unfassbar wichtig, das möchten immer viele so ein bisschen von der Kette schreiben oder runterreden. Man sieht das so oft an Quarterbacks, die in Situation A als No-Brainer funktioniert haben, dann wird Haus und Hof für die ausgegeben und dann funktionieren sie nicht mehr. Warum? Weil es eben doch Menschen sind, die man nicht hin und her schieben kann. Das vergessen wir immer gerne so ein bisschen. Gefühlt hat man in der NFL immer den Eindruck, das sind buchstäblich Schachfiguren, die funktionieren auf dem einen Schachbrett genauso wie auf dem anderen. Das ist nicht so. Punkt. Und da muss man einfach sagen, die Patriots haben das gut gemacht, muss man neidlos anerkennen. Die werden da relativ grundsolide geführt. Die haben ein Jahr ins Klo gegriffen auf gut Deutsch. Da haben sie dann ihren Fehler sehr schnell korrigiert und hatten dann aber auch eben das Glück, dass ein Mike Vrabel bei den Titans vorher vor einem Jahr ja gegangen ist oder rausgeworfen wurde und dass er dann halt da wie die Faust aufs Auge passt. Und mit Drake May hat man jemanden gefunden, der offensichtlich zu den Umständen, menschlich, Mischung aus Gradual und so weiter und so fort, perfekt in diese Entwicklung reinpasst. Man kann nur hoffen, dass wir diesen Schritt auch irgendwann mal so jetzt in den nächsten Jahren gehen, beziehungsweise einfach diese Dartpfeile treffen. Aber da muss man einfach sagen, ja, das haben die Patriots gut gemacht und ich glaube schon, dass, wenn man sich so eine Capspace anguckt, dass die in den nächsten Jahren doch eher vor Buffalo landen werden. Aber das ist nicht das Thema unseres Podcasts. Gott sei Dank.
Das kann ja durchaus sein, da es ja auch unsere Division ist und deswegen möchte ich direkt eine Sache klarstellen. Du sagst, das muss man neidlos anerkennen. Also wenn es um die Patriots oder den Division-Rivalen geht, dann findet das Wort neidlos bei mir schon mal gar nicht Platz. Weil ich sage dann ganz klar, ich gönne die Lichter schwarz unter den Nägeln. Das will ich halt einfach nicht. Nein, und ich will wieder vor denen landen.
So, wie gesagt,
aber noch immer beim Thema Super Bowl.
Ja.
Seattle hat ja fast eine ähnliche Entwicklung gemacht. Und wir haben ja jetzt, ich würde fast schon sagen, ein Freund dieses Podcasts mit Sam Darnold, den ich so liebevoll Turnover Sam nenne, haben sie einen gescheiterten Quarterback gehabt. Klar, die Defense hat bei ihnen die Championship gewonnen, alles gut. Aber das war ein Sam Darnold. Ich weiß nicht, wie du ihn in dieser Saison gesehen hast. War er tatsächlich so viel besser als früher bei den Jets?
Ich gucke tatsächlich so gut wie keine Seahawks-Spiele, weil ich sie nicht mag. So. Deswegen, ich muss mich immer auf das verlassen, was ich in den allgemeinen Podcasts, wie alle kennen sie, so höre. Und dieses Meinungsbild von denen, was man so hört, war natürlich auch sehr wellenbewegend. Ja, das kann ich auch nur einfach wiedergeben. Am Anfang war man da, weil, glaube ich, war die Meinung eher so, wann wird Sam Darnold während der Saison gebencht? Das war, glaube ich, vor der Saison so der Titel, wie lange hält Sam Darnold durch? Das hat sich dann immerhin gewechselt. Zu den Playoffs hin hat jeder erwartet in den Previews, wann wirft Sam Darnold durch seine Turnover die Spiele der Seahawks weg. Auch das ist nicht passiert. Und da sieht man halt mal, wie so ein Rädchen ins andere greifen kann. Ich glaube, Sam Darnold hat in Minnesota einfach sehr viel wachsen und lernen können und dann konnte er einfach mal mit Selbstbewusstsein an sich arbeiten und hat dann jetzt in Seattle in wieder neuen Umständen eine Offense für ihn aufs Leib geschneidert bekommen, die er umsetzen kann. Und er ist nicht Top 5, ich vielleicht auch noch nicht mal Top 10 irgendwie da, aber das reicht halt, wenn der Rest passt. Und das muss man einfach so sagen, Sam Darnold hat sich von einer grauen Maus, von einem Draft-Bust, ich glaube, er war Pick Nummer 3 damals oder Nummer 2, weiß ich gar nicht, zu einem sehr, sehr guten Starter entwickelt. Und auch das hätte man, glaube ich, vor 3-4 Jahren hätte das niemand so erwarten können. Zeigt halt so ein bisschen auch den Weg, den wir gehen können, theoretisch, dass man vielleicht doch mit so einem Quarterback dieses Art Kalibers einfach mal was probiert und mal guckt, wo uns dann hinführt. Ist vielleicht eine charmantere Lösung, als wieder ein Rookie in einem Fenster, was es nicht gibt, zu verbrennen oder mit einem sogenannten alten Bridge Quarterback für Summe X etwas zu riskieren, was auch nicht da ist. Aber das sind auch so ein bisschen Off-Season-Themen, die uns begleiten werden.
Ja, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also ich finde, man kann schon immer sagen, was bei so einem Quarterback ist und was bei so einem Quarterback bleibt. Und die Themen von Sam Darnold waren bei den Jets schon erkennbar, waren bei Minnesota erkennbar und waren auch diese Saison bei Seattle erkennbar. Und das ist halt eben, dass er nicht die besten Entscheidungen trifft. Was Sam Darnold immer schon gehabt hat, das sind diese, ich sag jetzt mal, herausragende Arm, den er tatsächlich hat. Er schwankt stark unter die Accuracy und er ist schlecht im Gameplan-Lesen. Und wenn du so einen Quarterback hast, ich meine, das wird Seattle jetzt egal sein. Sie haben mit diesem Quarterback gewonnen. Aber ich glaube, sie hätten auch den Super Bowl mit zig anderen Quarterbacks gewinnen. Es lag halt eben nicht gewinnen können. Es lag halt eben nicht an Sam Darnold. Was Sam Darnold im Gegensatz zu den restlichen Seasons bei ihm immer gemacht hat, er hat keine schweren Fehler gemacht. Ja. Oder seltener schwere Fehler gemacht als sonst. Ich glaube, das ist aber nicht nachhaltig. Wie gesagt, man braucht, um den Super Bowl zu gewinnen, auch ein bisschen Glück. Und in dieser Saison, das wird den Seahawks egal sein, in dieser Saison haben sie es geschafft. Und das wird denen auf Jahre, ich will nicht sagen auf Jahre hinaus genug sein. Natürlich wollen sie immer gewinnen. Aber für die ist es kein Problem, wenn sie jetzt die nächsten 3 Jahre nicht in den Super Bowl kommen, weil Sam Darnold struggelt. Das ist für sie halt kein Problem. Und die Chance, da, nach dem, was ich von St. Darnold gesehen habe, ist immer noch sehr groß, dass er struggelt. Er ist damals in so einen gewissen Flow gekommen, der dann vom Team getragen wurde. Und ich finde, das sieht man sehr oft. Die Leute, die gedraftet werden, die auch hochgedraftet werden, die lange oder längere Zeit Backups waren, die haben in der Regel kein Franchise-Kaliber, sind aber zu einzelnen Saisons in der Lage, gerade wenn sie als Backup einspringen, wo sie über sich hinauswachsen. Oftmals ist das in der nächsten Saison wieder vorbei, ganz selten dauert es länger. Jetzt hatten die Seahawks zweimal das Glück mit so einem Geno Smith und halt eben jetzt auch mit Sam Darnold, mit der absoluten Krönung, dass die über sich hinausgewachsen sind. Aber in der Regel hält das dann auch nicht viel länger. Weil tatsächlich die alten Probleme irgendwo wiederkommen und diese Quarterbacks trotzdem von ihrem Team getragen werden müssen. Für einzelne Spiele, für einen kürzeren Zeitraum mag das immer noch funktionieren. Aber sag mir doch bitte ernsthaft, einen Quarterback, der gescheitert ist, komplett gescheitert ist und dann halt eben langfristig, und die Betonung liegt auf langfristigen Franchise-Quarterback, weil ich meine, Nick Folk hat damals auch einen Super Bowl gewonnen. Ne? Sogar als Backup-Quarterback. Mit Carson Wentz war in seiner ersten Saison MVP-Kandidat und so weiter. Ja. Also wenn wir einen Quarterback, der wirklich danach langfristig die Franchise noch, ich sag jetzt mal, 15 Jahre lang geführt hat, Franchise-Quarterback war und auch regelmäßig in die Playoffs geführt hat, nach oben hin.
Ja, okay, du hast gerade das Paradigma gesetzt, was ich nachgefragt hätte. 15 Jahre gibt es, glaube ich, nicht. Warum? Weil Quarterbacks in der Regel nicht so oft die Teams wechseln, beziehungsweise wenn sie wechseln, sie keine Chance irgendwann mehr kriegen. Da ist Sam Darnold eine Ausnahme. Ich meine, du hast mich gefragt, ich hätte jetzt sofort Baker Mayfield gesagt. Da ist die Frage, wie sehr ist er in Cleveland gescheitert und wie sehr, sagt man, hat er die Bucks zu einer, naja, neuen Ufern geführt. Also ich finde schon, bei Baker Mayfield könnte man das Argument so ein bisschen geltend machen. Hat die Division öfters jetzt gewonnen mit den Bucks, mit einem mittelguten Team, würde ich sagen, in einer schlechteren Division, so fair muss man auch sein. Aber er wurde ja nun halt auch bei den Cleveland Browns vor die Tür gesetzt. Das wäre auf jeden Fall so die erste Antwort aus der näheren Vergangenheit, die ich jetzt sagen würde. Ansonsten hast du natürlich recht, dass dafür gibt es nicht viele Beispiele. Nur ist es die Frage, nur weil es das nicht gab, heißt es ja im Prinzip nicht zwingend, dass das nicht möglich ist.
Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich wollte es zumindest angesprochen haben, weil das sind so die Lehren, die ich vor allen Dingen aus dem Super Bowl gezogen habe. Nämlich erstens, du brauchst nicht zwingend einen Top-Quarterback. Der Top, es reicht, wenn es ein Quarterback ist, der wenig Fehler macht, wenn der Rest stimmt. Weil tatsächlich auch Teams mit Top-Quarterbacks, siehe zum Beispiel die Buffalo Bills oder die Baltimore Ravens, tatsächlich nicht einmal bisher in ihrer Karriere in den Super Bowl gekommen sind, obwohl sie ihren Top-Quarterback haben. Mhm. Ja? Das heißt, das Ganze drumherum mag sogar, in meinen Augen sogar mehr zählen als der absolute High-End-Quarterback. Das ist das eine. Du brauchst eine entsprechende Entwicklung, die der Coaching-Staff auch dementsprechend auch trägt. Da sind die New England Patriots ein klassisches Beispiel dafür. Ich bin, und da sind beide Teams Beispiele dafür, vermehrt dafür auch nach wie vor, obwohl das lange Zeit nach einer Offense-Liga aussah, auch wieder noch mit in die Defense zu investieren. Und, das sage ich aber auch, ich sage, klar kannst du unheimlich viel Glück haben mit so einem Sam Darnold-Move, um tatsächlich dann den Super Bowl zu holen. Das wird dir aber so gut wie nie gelingen. Ich glaube, der realistische Weg ist, dass du halt einfach einen tatsächlichen Franchise-Quarterback trotzdem auf Dauer haben musst, weil eben in dem Moment, wo vom Team her oder wo der Headcoach nicht in Topform ist, muss der Quarterback dich tragen können. So, und dann sind wir direkt schon beim Thema. Wir haben ja einen neuen Headcoach und bisher haben wir noch nicht wirklich drüber geredet, aber Thilo, ich weiß, du bist nicht so wahnsinnig begeistert, oder?
Nee, ich bin leider nicht so wahnsinnig begeistert. Ich meine, man soll jetzt nicht mit irgendwelchen negativen Vibes in so ein Projekt reingehen. Rico hat das ja in den letzten beiden Folgen auch schon, sag ich mal, den Turnaround so positiv versucht zu machen. Ich bin nicht so begeistert von der Personalie Jeff Heflin. Das liegt gar nicht so an dem, was er jetzt in Green Bay gezeigt hat, auch, aber ich habe einfach aus zwei Gründen mittlerweile so ein bisschen so meine Bauchschmerzen. Das eine ist halt einfach, klar, Seahawks sind das beste Beispiel. Ein Defensive Coach gewinnt den Super Bowl, der sogar Playcaller ist, aber auch da sage ich, das ist nicht für mich nicht nachhaltig, denn was passiert? Kubiak ist jetzt, sein OC ist Trainer bei den Raiders geworden. Er muss sich einen neuen OC suchen, der muss sitzen. Das passiert bei einem Defensive Coach leider öfters, als wenn der Coach wie Mike McDaniel halt selber die Plays callt. Ich bin da einfach nicht so der Freund von. Ich glaube, der Weg darüber ist über die Offensive ist nachhaltiger und langfristiger als andersrum.
Da muss ich kurz einhaken.
Ja, mach das.
Und zwar grundsätzlich ja, aber dasselbe Problem hat doch im Grunde genommen einen Culture-Guy, sag ich mal, wie Mike Vrabel, falls Josh McDaniels doch nochmal abgeholt wird, oder? Also das Problem ist doch egal, ob wir jetzt in Defense, alles was nicht offensive-minded wäre, also nicht die offensive Play called, wäre deiner Meinung nach dann dementsprechend eher problematisch.
Ja, absolut. Okay.
Ja, also, nur um das klarzustellen.
Genau, also sehe ich genauso. Bei Mike Vrabel würde ich das in ein bisschen ausklammern, aber grundsätzlich so rest, weil ich glaube, dass das Josh McDaniel einfach, McDaniels einfach in New England jetzt bleibt. Und da haben die einfach so ein bisschen das Glück, dass dieses Kind in Anführungsstrichen Head Coach bei ihm im Brunnen gefallen ist und das so eine Traumkombi geworden ist. Aber ansonsten hast du recht. Ich wäre auch kein Freund davon gewesen, einen Harbaugh zu holen, muss ich auch sagen. Ich war klar dafür, dass wir mit Mike McDaniel den Rebuild angehen, den wir jetzt eh angehen. Und dass wir Mike McDaniel die 2 bis 3 Jahre geben, um zu schauen, wie er den Rebuild mit einem Quarterback, den er draften kann, angehen kann, mit einem neuen GM, der den Roster vielleicht anders bespielt, der ihn anders denkt. Das hätte ich Mike McDaniel gegönnt, nicht nur aus menschlichen Gründen, sondern ich glaube auch aus fachlichen Gründen wäre das für mich eine bessere Variante gewesen, als es so ist. Jeff Heflin, man hört menschlich natürlich nur Gutes. Das wäre auch verrückt, wenn es nicht so wäre. So ehrlich müssen wir mal auch sein. Man hört nur diese ganzen Interviews. Er hat im Büro über Jahre geschlafen und er ist ein Arbeitstier und so weiter. Das ist auch alles bestimmt wahr. Und das ist auch bestimmt alles nicht so falsch. Was mir jetzt im Nachgang so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist so ein bisschen der ganze Prozess, den wir dahinter jetzt haben. Wir holen einen GM aus Green Bay. Wir holen einen.
Über die würde ich gleich gerne noch reden, über die Assistant Coaches.
Ja, ja, okay.
Ich verstehe schon, was du meinst.
Ja.
Aber erstmal muss man noch sagen, Jeff Heflin und jeder, der die Folge vor der Head Coach-Verpflichtung mit mir gehört hat, weiß, dass Jeff Heflin, ich glaube, meine Nummer 6 war. Und da war Harbaugh schon weg.
Ja.
Und allem muss man ja eins sagen, wenn man etwas hört, dann ist es Folgendes, und zwar, dass Jeff Heflin vor allen Dingen dazu in der Lage ist, so ein Culture Guy zu sein. Neben dem, dass er Defense Plays callt. Und ich weiß, dass es auch in Deutschland Experten gibt, die sagen, wir haben einen Fehler gemacht mit der Entlassung von Mike McDaniel. Da kann man sicher lang drüber diskutieren, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und Jeff Heflin hat halt eben diesen Ruf, dieser Culture Guy auch zu sein, zusätzlich dazu. Und das finde ich zum Beispiel besser oder gut, weil wir haben lange Zeit sowohl mit Ryan Flores als auch mit Adam Gase davor, als auch jetzt mit Mike McDaniel, irgendwo dieses Culture-Problem gehabt, weil du musst eine Franchise irgendwo von Grund auf in eine bestimmte Richtung bringen. Die Richtung hatten wir mal und diese Richtung haben wir verloren. Und da geht es nicht darum, irgendwie etwas mit Gewalt oder sowas zu wollen. Das hat Ryan Flores ja gemacht. Ryan Flores hat ja mit Druck regiert. Ne? Sondern es geht darum, die Spieler und eigentlich die ganze Franchise mitzunehmen und den einzuimpfen, was man für den Erfolg braucht und dass der Erfolg über alles steht. Und das, finde ich, ist schon mal eine gute Eigenschaft bei einem Head Coach.
Da gebe ich dir recht. Ich sehe vielleicht den Aspekt Culture bei Mike McDaniel positiver als viele andere. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er in diesem Jahr das Team verloren hatte und dass die Culture gut war. In den Jahren davor mag das sein, aber ich glaube, er hat sich auch da weiterentwickelt und ich glaube, die Culture war gut. Sonst hätte man sich vielleicht früher aufgegeben nach dem ganzen Desaster Anfang der Saison. Das hätte passieren können. Und da hat Mike McDaniel für mich das Team eingefangen. Also diesen Culture-Punkt, den gebe ich ihm auch. Aber wir brauchen nicht in der Vergangenheit wühlen. Mike McDaniel wird jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich die Top 1, Top 2, Top 3 Offense in Los Angeles auf den Tisch zaubern. Dann heulen wir alle hinterher. Und wir werden mitten im Rebuild stecken, der härter wird, als viele sich es wahrscheinlich wünschen werden. Um zu Jeff Heflin abschließend zu sagen, er hat eine faire Chance, die muss man ihm auch geben. ob ich wirklich, wirklich davon überzeugt bin, dass das langfristig klappt, weiß ich nicht. Es steht und fällt dann, wenn wir gleich weiterschauen, für mich mit der Entscheidung, was auf Quarterback passiert und wie da die Strategie einfach aussieht. Wenn man da wieder ins Klo greift oder auch wenn ein mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie gut ist der gute Herr Ross, wieder nach 2 Jahren denkt, meine Güte, wir haben dieses Jahr gewinnen wir vielleicht nur 5 Spiele und dann 7 und er wird wieder nervös, dann reißen wir das Ganze nämlich wieder ein. Und jetzt, wir sind in einem mindestens 4 Jahresfenster und wenn man diese Zeit im System nicht gibt, dann wird es halt wieder nichts.
Ich sag mal, 3 Jahre muss man den neuen immer mindestens geben. Und ich finde, dass du Ross jetzt ein bisschen hart angehst, weil tatsächlich Steven Ross immer viel Geduld mit den handelnden Personen gehabt hat. Sonst wäre ein Chris Greer nicht so lange GM gewesen. Muss man mal ganz klar sagen.
Ja, also
Und
bei Chris
Ross ist
Greer
jetzt
haben wir
nicht.
uns alle gewundert, warum er so lange hatte.
Ja, aber auch Adam Gase ist lange geblieben. Und auch Brian Flores ist letztendlich, wie das, was da rausgekommen ist, lange geblieben. Ross ist jetzt kein Typ, der One and Done macht, sondern er gibt seinen handelnden Personen schon Zeit.
Aber findest du, dass Ross den handelnden Personen auch einem Flores mehr Zeit gegeben hat, als sie hätten verdient? Also ich meine, mit Flores waren wir im ersten Jahr der First Overall Pick im Jahr für alle sicher. Haben wir dann 5 gepickt, weil wir besser waren. Danach hatten wir eine Top Defense, die uns fast da in die Playoffs getragen hat. Und danach das Jahr waren wir ein Team, was glaube ich, was ist ja gegangen damals mit 8 und 8 oder so. Also wir waren ja da nie schlecht. Man hätte daran weiter glauben können. Und mit Mike McDaniel haben wir die Playoffs erreicht. Waren zwar immer leider in der ersten Runde raus, unterschiedlichen Gründen, aber es war ja nie wirklich schlecht. Wir hatten auch unter Mike McDaniel eine der besten Offensiven. Ja, also wir hatten jetzt ein, in Anführungsstrichen, Down-Year, was ich persönlich so erwartet habe. Wir haben am Ende sogar einen Sieg mehr geholt, als ich gedacht habe, weil der Kader einfach drüber war, meiner Meinung nach. Und der Kader liegt an Greer und nicht an den Trainern. Und wie gesagt, ich finde, man hätte dem ganzen Prozess mehr Zeit geben müssen und nicht nach 3 Jahren sagen müssen, so, wir haben jetzt zweimal die Playoffs erreicht, aber jetzt nur 7 Siege geholt, der Trainer muss weg. Ich glaube, mehr Siege waren mit diesem Kader einfach nicht drin.
Also ich möchte tatsächlich noch mal weiter in die Vergangenheit gehen. Fangen wir mal mit Adam Gase an.
Ja, auch da haben wir die Playoffs überraschenderweise mit ihm geholt, ne?
Genau, wir waren in den Playoffs, wir waren da drin und so weiter. Adam Gase ist aber nicht entlassen worden.
Ja.
Adam Gase Vertrag ist ausgelaufen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist ausgelaufen. Sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall hieß es, naja, Stand jetzt sieht es nicht so aus, als ob wir mit diesem Kader weiterkommen würden. Adam Gase, und dann wurde zu Adam Gase gesagt, so, wir müssen einen Umbruch starten, weil mit diesem Kader funktioniert es nicht. Und das wollte Adam Gase nicht. Adam Gase hat gesagt, für so einen Umbruch steht er nicht zur Verfügung.
Ja.
Und ist dementsprechend gegangen. Das war also nicht Ross. Ross hätte Gase sogar noch mehr Zeit gegeben. Und wir alle wissen, dass Gase nicht das der Offensive-Minded Genius war, für der er angepriesen wurde.
Ja.
Dann kam Brian Flores. Und Brian Flores hat den Lockerroom verloren. Und zwar nicht nach dem ersten Jahr, sondern nach dem zweiten Jahr. Und dann kam wir eine Saison, wo er maßgeblich nicht nur den Lockerroom verloren hatte, er hat seine Ergebnisse ja mit Druck erreicht, das muss man auch sagen, sondern wo er nachhaltig der Entwicklung von jungen Spielern geschadet hat. Ja? Und da wurde mit Brian Flores geredet und auch damals wurde versucht, eine andere Lösung zu finden. Und darauf ist Brian Flores ja ziemlich ausgetickt und hat die Leute auch beleidigt. So, über Mike McDaniel, das ist jetzt derjenige, der uns am nächsten ist und wir beide sind halt große Mike McDaniels-Fans. Da müssen wir irgendwo auch fair bleiben. Es hieß dann von wegen, wir haben ein richtig großes Fenster und wir greifen das jetzt an. Da hat Mike McDaniel ganz klar die Zielvorgabe verpasst. So, da kann man sagen, das hätte jeder andere Coach auch, sehe ich auch so. Und nochmal, ich bin großer Mike McDaniel-Fan, aber auch Mike McDaniel hatte Schwächen, die man eindeutig gesehen hat. Hätte man Mike McDaniel gehen lassen müssen? Nicht unbedingt, aber man hat Chris Greer gehen lassen. Und auch da hatten wir lange die Diskussion, kommt ein neuer GM? Wird der wahrscheinlich nicht an Mike McDaniel festhalten. Und wir brauchen einen neuen GM.
Ja,
Also
klar.
daher finde ich es ein bisschen schwierig, da Ross den schwarzen Peter zuzuschieben. Und ich sage, okay, mach jetzt und 3 Jahre wirst du mindestens brauchen. Und ich schätze Ross jetzt nicht so ein, dass er so einen, jetzt fallen mir die Namen der ganzen hier, New York Jets, Dallas Cowboys, Owner und so nicht ein, Jerry Jones und sowas, genau. So ein Typ ist Ross nicht. Wir mögen mit Ross nicht zufrieden sein als Owner. Aber ich finde da, er hält sich ja auch sonst relativ raus. Wenn er sich nicht raushält, passiert halt sowas wie damals die Geschichte mit Tom Brady und Tampering.
Genau.
Aber er hält sich größtenteils raus im Gegensatz zu anderen. So schlecht steht er mit dem Owner gar nicht da, finde ich. Und er investiert. Wenn ihm ein Coach, zu ihm ein Coach kommt und sagt, der Standard ist so und so und so in der ganzen Umgebung, in der ganzen Franchise, dann macht Ross das.
Also,
Ross sagt, oh nee, ich behalte mein Geld lieber bei mir und ich weiß, was besser ist. Sie hört auch auf seine Expertise. Er weiß selbst, dass er nicht den riesen Football-Sachverstand hat und hört auch auf seine Expertise. Und nochmal, ich will Ross nicht in den Himmel loben, aber ich finde das mit dem Coach, das ist zu früh, um das schon so zu sagen.
Ja und nein. Also investieren tut er, das tun die von den anderen 32 Milliardären oder beziehungsweise 31 Greenway, müssen wir ja ausklammern, tun das sehr viele andere auch. Ne? Das tun die nicht aus Gemeinnützigkeit, sondern das tun die, um den Wert ihrer Franchise zu erhöhen. Das ist immer noch ein Business. Ross tut das, das stimmt. Und deswegen stehen die Dolphins, wenn man diese Spielerbefragungen am Ende des Jahres sieht, bei Facility und so weiter, ja auch immer sehr gut da. Meistens unter den ersten dreien irgendwo. Den Punkt muss man ihm geben. Absolut. Ich finde, wir verzetteln uns gerade so ein bisschen Diskussion. Ich glaube eben nicht, dass, wenn die Entwicklung unter Jeff Heflin nicht positiv linear ist in den ersten zwei Jahren. Und das heißt für mich, wir werden im nächsten Jahr einen großen Drop-off erleben, der meistens immer komisch ist. Denn wo kommen wir her? Wir kommen von einem Team, von einem Coach, die 7 Siege hatten. So. Im nächsten Jahr, wenn ich mir den Schedule angucke, und ich habe schon mal viel zu früh durchgetippt, ich komme da auf 2. Das ist ein Drop-off von 5 Spielen. Das ist für jeden einfach, wird das ein Brett sein. Und wenn wir dann im nächsten Jahr das Ganze nicht auf 5, 6 erhöhen können, dann ist der Ofen sowas von an. Und die Frage ist ja, ob wir dann sehen, dass das Ganze wieder eingerissen wird. Das würde ich nicht verneinen, dass Ross das tut. Und das wäre meiner Meinung nach ein Fehler. Aber das ist Zukunftsmusik. Das wissen wir nicht. Wie gesagt.
Das ist sehr weit Zukunftsmusik. Ja. Denn, wie gesagt, Heflin, jeder mag da seine eigene Meinung zu haben. Aber ich glaube, was bei so einem Coach grundsätzlich wichtig ist, ist die Auswahl der Koordinatoren. Und ich würde jetzt gerne mal mit dir kurz über die Koordinatoren, was heißt kurz? So lange, wie es braucht. Wir haben ja gesagt, wir brauchen nicht lange, um an diesen Punkt zu kommen. Wahrscheinlich sind wir nach 2-3 Minuten an diesem Punkt, dass wir über die Koordinatoren reden. Die Aufnahme ist jetzt schon über eine halbe Stunde. Von daher, wir sind sehr gut im Zeiteinschätzen. Fangen wir an mit unserem Offensive Coordinator. Bobby Slowik, den haben wir intern befördert. Der war unter Mike McDaniel Passing Game Coordinator. Was sagst du denn dazu?
Überraschung. Für mich eine positive Überraschung, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es auch schon sein Hiring vor der Saison gut, denn Bobby Slowik war vor 3 Jahren der heißeste Coach im Head Coach Cycle, weil er aus CJ Stroud den Offensive Rookie of the Year gemacht hat. Dann hat die Texans Offense mehr als gestottert, und Slowik war in Anführungsstrichen der Buhmann und wurde gegangen. Jetzt nach einem Jahr sieht man, dass es vielleicht doch nicht nur an Slowik lag, sondern es andere Gründe gibt. Sei es Quarterback etc. pipapo. Finde ich gut. Ich glaube, das kann was werden. Die Offense, die er damals bei den Texans gespielt hat, die ist natürlich, naja, sehr screenlastig etc. Ich weiß nicht, also so richtig sexy wird es nicht werden, wie unter Mike McDaniel, das glaube ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich die Verpflichtung überraschend, hätte ich nicht mit gerechnet, aber zeigt ja intern, dass er da schon gute Arbeit geleistet hat, denn meistens ist es ja so, neuer Coaching-Staff heißt auch komplett neue Koordinatoren und er bleibt. Das spricht erstmal für ihn.
Ja, also das kann ich auch so unterschreiben. Man muss auch sagen, er war Passing Game Coordinator. Ja. Natürlich hat Mike McDaniel, war das eigentliche Mastermind hinter dem Offensive Game Plan und dem Game Design und Play Design von Miami. Aber ich meine, er hat unter ihm ja auch neue Dinge gelernt. Mhm. Er hat gelernt, wie Pass oder sehr gut Passing und Run Game zusammenpassen. Und er war halt eben auch für Pässe selber zuständig. Es gibt natürlich dem ganzen System eine gewisse Kontinuität und es hält halt eben auch Mike McDaniels Ideen mit in der Franchise. Er macht nicht alles neu und das finde ich ganz gut, denn du hast es vorhin schon angedeutet, ich will dir direkt mal zwei oder drei sind es, die ich jetzt einfach mal erwähnen möchte. Mhm. Da haben wir natürlich Defensive Coordinator Sean Duggan, Ex-Packers, ich meine, da war er Linebacker-Coach.
Ja.
Wir haben Ryan Downward, der die Defensive Backs und das Defensive Passive Game übernimmt, Ex-Packer, also zwei zentrale Stellen. Ich meine, das war's jetzt. Die beiden haben natürlich die Gemeinsamkeit, die Packers-Vergangenheit. Und die haben sie gemeinsam mit natürlich Jeff Heffley und natürlich mit unserem neuen GM. So, ist es das, was dir sauer aufstößt?
Es wäre ja sogar noch ein Dritter gewesen, ne? Wir vergessen unseren Quarterback-Coach.
Der ja, den, da wollte ich gleich noch drauf, weil ja. Der hat ja nur ein kurzes Gastspiel gegeben. Ja,
der nun noch nicht mehr da ist. Die Verpflichtung hätte ich sogar ganz gut gefunden, aber es hat sich nun auch erledigt. Ja, genau das ist es. Für mich wirkt es so ein bisschen, als Sullivan kam, hatte ich so den Eindruck, ja, das ist ein neuer GM. Ich hoffe, der bringt jetzt einen frischen, super neuen Wind rein. Und irgendwie wird er doch sehr von den Packers abgefischt. Ich glaube, auf Scouting-Ebene sieht es noch sogar noch anders aus. Da haben wir noch sehr viele Scouts sogar auch noch aus Green Bay mitgenommen. Das ist schon so ein bisschen, überspitzt gesagt, das Schmoren im eigenen Saft.
Also die Miami Packers.
Ja, das ist immer Quatsch, so, aber ja, so ist es so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, man nimmt die Leute mit denen man gut konnte, wo man weiß, was man hat und man will jetzt nicht so viel im Neuen fischen. Das finde ich, wirkt immer so ein bisschen rückschrittig. Das kann gut klappen, absolut. Es ist für mich aber irgendwie nicht das, was ich mir erhofft habe, wenn ich ehrlich bin. Also der Coaching-Staff, er haut mich nicht vom Hocker, wenn wir insgesamt bin. Aber es sind halt natürlich auch so viele Fragezeichen dabei, dass wir fairerweise auch gar nicht sagen können, was uns da erwartet.
Also ich habe so ähnlich gedacht. Aber dann fiel mir halt Folgendes ein. Und zwar, dass Jeff Heffley die Defense ja auch komplett eigentlich übernimmt. Und natürlich holt er sich Leute, die ganz genau wissen, wie er tickt. Er hat als Head Coach jetzt noch mehr Aufgaben. Die wissen, welches System er installieren will, wie er tickt. Und denen er erstmal vertrauen kann. Ich glaube, das ist schon wichtig für so einen First-Time-Head-Coach. Und man holt ihn natürlich auch wegen seiner Kontakte. Jetzt fand ich die Defense der Packers nicht herausragend gut. Aber darauf kommt es ja allein auch nicht an. Sondern wenn er einfach sagt, okay, die wissen, was ich will. Die tun im Prinzip das, was ich will. Und mit denen kann ich etwas umbauen, ist das erstmal das Wichtige, was er macht. Auf Dauer wird der Staff, glaube ich, auch nicht so bleiben. Der Staff wird sich auf Dauer auch im Defensive-Bereich wieder verändern. Aber erstmal hat man grundsätzlich ja auch bei einem Headcoach immer gesagt oder immer danach geguckt, was für Connections hat er denn? Und wir haben oft Connections zu Ex-49ers, halt eben zu den Packers und so weiter. Und diese jetzt dürfen wir ihm eigentlich nicht vorwerfen, dass er halt eben diese Leute halt geholt hat. Ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig. Auch ich war zuerst absolut nicht glücklich damit, denke mir aber, bei denen weiß er sehr genau, was er hat. Und er hat ja nicht nur Packers geholt. Aber du hast ihn schon erwähnt, wir haben dann als Quarterback-Coach, keine Ahnung, da wollte ich irgendwie die Abkürzung nehmen, als Nathaniel Hackett geholt, der dann natürlich als Offensive Coordinator, was heißt natürlich, als Offensive Coordinator zu den Arizona Cardinals gegangen ist. Wieso fandst du die Verpflichtung gut?
Ich fand die ganz gut, weil ich auch und von Nathaniel Hackett damals, als er OC bei den Packers war, gute Ansätze gesehen habe. Ich meine, er war damals, ist im gleichen Headcoaching-Cycle damals zu den Broncos gegangen wie Mike McDaniel zu uns. Da war er damals der heißeste Kandidat. Dann ist er bei den Broncos als Headcoach gescheitert. Das hatte unterschiedliche Gründe. Gerade sowas wie In-Game-Decisions war damals eine Katastrophe. Dann ging er mit Aaron Rodgers zu den Jets. Das hat natürlich so ein bisschen Geschmäckle. Aaron Rodgers nimmt immer seinen vertrauten OC mit. Da war das auch nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Aber ich glaube, ein Schritt runtergebrochen, nur mit einem Quarterback arbeiten, hätte das vielleicht einem Tour durchaus eine Chance gegeben, doch nochmal vielleicht den Turnaround auf der mentalen Ebene zu schaffen. Ich schätze, Hackett...
Sam Darnold-Weg, ja?
Ja, vielleicht. Wir müssen sie ja nicht übertreiben, aber vielleicht den Tour wieder von vor 3 Jahren. Denn ich fand, dieses Jahr hat man Tour schon angemerkt, da ist geistig was passiert. Warum das ist, wissen wir nicht. Und ich hätte ihm zugetraut, dass er Tour vielleicht in dem einen Jahr auch doch wieder von einem Bottom-5-Quarterback in das Mittelfeld hebt, was einem Team im Rebuild wie uns gut getan hätte. Deswegen fand ich die Verpflichtung ganz charmant, weil er auch einfach Erfahrung in den Coaching-Staff bringt, der sonst sehr neu ist. Und das hätte ich nicht so schlecht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein bisschen Input, der war dann nun schon wirklich ein Headcoach, der war OC in 2 Stationen. Das hätte ich ganz gut gefunden, weil er da einfach Erfahrung mit reinbringt, was wir offensiv, glaube ich, brauchen können.
Ich war tatsächlich von der Verpflichtung nicht so begeistert und ganz froh, dass er weg war. Und ich kann dir auch ganz gerne sagen, warum. Zum einen war es mir dann doch ein bisschen zu viel Packers. Das war das eine, was ich zugeben musste. Ich fand ihn halt in Kombination auch mit Rodgers und sowas. Ich fand ihn nie wirklich das Gelbe vom Ei. Das stimmt schon. Aber ich bin der Meinung, du hast hier eine nahezu perfekte Chance. Wir werden ja langfristig gesehen mit einem Rookie-Quarterback anfangen. Oder siehst du es anders? Glaubst du, dass wir langfristig mit irgendwelchen Veterans über die Runden kommen?
Also ich
rede jetzt nicht von einem Jahr, ich rede jetzt von mehreren Jahren.
Ja, nein, also in mehreren Jahren nicht. Also spätestens in der darauf folgenden Saison werden wir einen Quarterback draften, bin ich der Meinung, weil ich glaube, im nächsten Jahr werden wir Top 3 bis Top 5 picken und dann wird ein Quarterback zu uns fallen. Wir werden jetzt in diesem Jahr Munition sammeln, um dann ein Quarterback zu picken. Vielleicht picken wir in diesem Jahr einen Midround sogar ein. Das würde ich nicht gut finden. Viele finden das gut. Ich würde es nicht gut finden, wenn wir dieses Jahr in den Midrounds einen Zweit- oder Drittrunden-Pick für einen Quarterback ausgeben würden. Da können wir gerne in der Offseason-Strategien nochmal darauf eingehen. Das würde ich nicht gut finden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Tour, entweder mit Tour in die Saison gehen oder, wie man ja auch schon hört, dass wir 25 bis 30 Millionen von seinem Cap irgendwie schlucken, dafür einen relativ schlechten Pick kriegen und dann uns doch wieder auf Quarterback umsehen, aber das wird dann entweder ein Rookie sein oder ein ganz, ganz, ganz niedriger Starter-Veteran, weil Geld haben wir nicht.
Spoiler, die diesjährige Quarterback-Klasse ist nicht so gut.
Ja.
Die nächstjährige ist aber verdammt gut, soweit ich weiß.
Ja.
Also Stand jetzt, da ist es ja oft so, dass die nach dem dritten oder nach dem zweiten Jahr als First-Round-Picks irgendwo gelten, ne? Dann irgendwie abfallen. Also ich kenne so einen Quarterback, der galt lange Zeit als Top-10-Lock und ist in seinem letzten Jahr so abgefallen, dass er in der 7. Runde ging. Sein Name ist Quinn Ewers oder Evers oder so. Noch nie gehört sonst den Namen, aber ja. Also, ja. Aber Stand jetzt heißt es, die Quarterback-Klasse übernächstes Jahr soll halt verdammt gut sein.
Ich würde zum Beispiel mit Quinn Ewers einfach als Starting-Quarterback mit Tour zusammen planen.
Ja, aber ich finde, die einmalige Chance, die man jetzt hat, wenn man sowieso irgendwann mit einem Rookie-Quarterback plant, sich einen zu holen, der es gewohnt ist und das auch schon bewiesen hat, Quarterbacks zu entwickeln.
Hm.
Und weißt du, wo man solche Leute findet?
Im College.
Natürlich. Ich bin ja sowieso ein sehr großer Fan davon, zu sagen, setz dich immer auf die alten Pferde, guck, und da hat Heftley auch eine Checkbox für mich erfüllt, guck, wer im College gute Arbeit leistet. Und zwar nicht im Recruiting, was im College sehr wichtig ist, sondern in den anderen Aspekten. Hol dir lieber College-Leute, die sind gezwungen, mit dem zu arbeiten, was sie bekommen und das Team dementsprechend einzustellen. Und auf dieser wichtigen Position des Quarterback-Coaches haben wir tatsächlich da eine Vakanz. Und das finde ich gut und ich finde, man sollte sich im College mal umgucken. So, ja. Meine Stimme gerade etwas kieksig klang, bitte ich das zu entschuldigen. Man merkt, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ich würde dann direkt schon weitergehen und würde gern dich nochmal fragen. Wir haben jetzt nur darüber geredet, dass Sean Duggan und auch Ryan Downard von den Packers kommen als Defensive Coaches.
Ja.
So Full DC, wobei man sagen muss, dass Heffley ja die Plays callen wird, als auch eben als Defensive Backs und Passing Game Defender. Wie stehst du denn dazu jetzt grundsätzlich zu den Personalien, unabhängig davon, von welcher Franchise sie kommen?
Also, wie gesagt, Bobby Slowik finde ich gut. Bei den anderen kann ich einfach zu wenig sagen, weil sie auf Positionen gecoacht haben, wo ich finde, wir können da nur sehr schwer von außen bewerten, was sie dort geleistet haben. Also diese Assistant-Koordinatoren und Coaches, Linebacker etc., das mutmaße ich mir nicht an zu bewerten.
Na, ich traue mir das insofern ein bisschen zu, wenn man sich so ein bisschen, also klar, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit dem beschäftigt und vieles, was dazugehört, kann man vielleicht, also diese Interna, die kann man nicht so beurteilen. Ich finde, man sieht aber schon auf dem Feld, was so zu sehen ist. Und Sean Duggan zum Beispiel war Linebacker-Coach. Und als Linebacker-Coach finde ich, wenn man sich da die Green Bay Packers mal angeguckt hat, finde ich, hat man schon gesehen, dass er es im Laufe eines Spiels auch immer wieder geschafft hat, Anpassungen vorzunehmen und eine Defense, die jetzt nicht die beste Unit ist, auf einem konstant, ich sag jetzt mal, akzeptablen bis hohen Niveau halten zu können. Also die Linebacker-Unit von Green Bay hat eigentlich immer ganz gut performt. Sie waren nicht anfällig gegen den Lauf. Kritischer sehe ich Defensive Backs, aber da muss man auch gucken, was er zur Verfügung hatte, der Ryan Downard. Und auch da hat er eine Höllenerfahrung. Und was sie beide gemacht haben, ist, sie haben Spieler entwickelt. Und das wird für uns in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig werden. Und deswegen sehe ich das gar nicht so schlecht. Kannst du denn was zu unserem neuen Special Teams Coordinator sagen? Bruce Tabor.
Kommt von den Bills, ist viel rumgereist und finde ich, ist eine gute Verpflichtung, eine grundsolide Verpflichtung. Daher hoffe ich mir durchaus was von, dass wir auf Special Team Ebene einen Schritt nach vorne sehen. Einzig, was mir so ein bisschen bei den Recherchen aufgefallen ist, seine Special Teams, er war, glaube ich, auch bei den Panthers davor, Special Teams Koordinator, die fallen durch relativ aggressives Play auf und sehr viele Flaggen. Ich weiß nicht, ob wir das in den nächsten Jahren, ob das uns nicht mal ein Genick brechen kann. Also was Field Position angeht und so weiter, da waren die Teams unter Tabor immer sehr gut, aber leider auch unter Flaggen. Und das zieht sich jetzt nicht nur bei den Bills, sondern auch bei den Panthers durch. Ich habe jetzt leider die Station von ihm davor nicht auf dem Zettel. Das ist immer so, wenn man einen falschen Laptop aufnimmt. Aber das ist, was ist mir so ein bisschen aufgefallen. Da weiß ich nicht genau, ob er das abstellen kann. Und wenn nicht, ob im nächsten Jahr uns so stetige Flaggen nicht mehr, in Anführungsstrichen, das Genick brechen als in Teams wie die Bills, die da ein bisschen gesetteter sind.
Wenn man sich jetzt, wenn wir den Bogen nochmal zu Beginn der Folge schlagen, ich finde, in den Playoffs und gerade auch im Super Bowl hat man durchaus gesehen, dass die Special Teams halt nicht zu unterschätzen sind.
Ja.
Sie mögen vielleicht nicht so wichtig sein wie Offense und Defense selber, aber die Special Teams kosten nicht oft genug Spiele. Und ein guter Special Teams Coach, der schafft, dementsprechend auch immer auf die Gegner zu reagieren, ein gutes Blocking-Scheme zu haben und so weiter, der schafft es da eigentlich auch immer, das Team in gute Field-Position zu bringen und den restlichen oder den anderen beiden Units das Spiel zu erleichtern. Ja. Was mir bei Chris Tabor auch noch auffällt, ist, er ist stark in der Defense, also sprich im Punt-Return und im Kick-Return Yards, wie soll ich das beschreiben? Also wenn wir den Ball kicken, dann ist er sehr gut darin, dass der Gegner wenig Yards macht. Er ist nicht so stark im Return-Game selber. Also wenn wir selber offensiv den Ball retournieren, dann ist er, glaube ich, nicht ganz so stark. Meinst du, dass das mehr vom Personal abhängt und weniger vom Scheme, dass es daran liegt, oder hast du da eine andere Vermutung?
Personal ist in allen Dingen auf jeden Fall erstmal das Ausschlaggebende. Und danach kommt auf jeden Fall das Coaching. Ich würde einmal noch das, was du eben gesagt hast, ganz kurz unterstreichen. Ich finde es immer so ein bisschen schade oder auch, also ich finde es mittlerweile teilweise auch lächerlich, wenn man Podcasts hört, die ich für sehr fachkundig halte, aber über Special Teams man keine Ahnung hat und das Ganze immer so ein bisschen als lächerlich abtut. Diese Saison sollte auch den, an Anführungsstrichen, Analysten gezeigt haben, dass Special Teams ein wichtiger Faktor im Game ist. Ich hoffe, dass das sich so ein bisschen verändert und man nicht über die Special Teams immer so hinweg sieht, wie es in den letzten Jahren oft war. Und da hieß es ja immer, bei Special Teams Play, da gehe ich mir was zu trinken holen oder auf Toilette. Das ist halt Quatsch. Das wollte ich dazu nochmal sagen, weil ich finde, das ist einfach ein wichtiger Punkt des Spiels und das darf man und soll man nicht unterschätzen. Zu deiner Frage, ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wie denn unser Special Team aussehen wird. Da fehlen uns einfach noch zu viele Spieler, um das Ganze eine Frage beantworten zu können, was da passiert. Grundsätzlich heiße ich, glaube ich, Tabor macht das gut, das hat er in den Jahren gezeigt. Fragezeichen ist für mich eher deutlicher, dass diese Flaggen, das Punting Game, die Field Position, hat sich ja gerade im letzten Jahr einfach durch diese Ballsituation so extrem verändert, dass wir da fast von einem neuen Spiel ausgehen können. Also, ne, die Regelveränderung plus die Veränderung im Kicking hat dazu geführt, dass das Punting etwas völlig anderes geworden ist. Und ich finde, da ist dann die Sample Size, die man jetzt ein Jahr in Buffalo gesehen hat, noch zu klein, um das beantworten zu können. Man muss schon sagen, das Spiel hat sich dahingehend einfach grundlegend verändert, so wie es sich wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht verändert hat.
Ja. Ja. So, wir haben zwei Coaches, haben wir weiter übernommen, und zwar unser Linebackers-Coach, Joe Barry, und unser Defensive-Line-Coach, Austin Clark.
Ja.
Hast du da eine Meinung zu? Oder ja, sagst du, boah, war halt niemand anders verfügbar?
Nein, wie gesagt, das ist ähnlich wie bei Bobby Slowik. Ich finde, das zeigt einfach, dass dort gute Arbeit gemacht wurde. Ich finde auch, da wurde nämlich gerade auf der defensiven Seite wurde bessere Arbeit gemacht, als ich erwartet hatte. Das kann man dann vor allen Dingen auch Weaver dann doch umzuschreiben. Der ist jetzt erwartbar, war nicht mehr da. Und das zeigt einfach, dass dort intern schon man zufrieden war mit der Arbeit. Und deswegen finde ich es gut, wenn ein bisschen Kontinuität da ist und nicht alles über den Haufen wirft. Denn wir haben ja nun gerade ein paar Cornerstones, die wir unter Vertrag haben. Gerade unser Linebacker-Duo mit Brooks in erster Linie. Und die waren top. Also die waren die positive Überraschung der Saison. Und dann finde ich es auch wirklich gut und fair, wenn man sagt, man arbeitet da weiter.
Ja, also ich sehe das so ähnlich und ich finde, unsere Defense Line und auch unsere Linebacker haben ja eine gute Entwicklung genommen. Und von daher, finde ich, kann man da dementsprechend gut, gut übernehmen kann. Ich komme zur letzten Assistance Coach Verpflichtung, über die ich mit dir reden möchte. Das ist aber eine sehr neuralgische. Und zwar haben wir jetzt Zach Jenser, weiß, wird da, glaube ich, ausgesprochen.
Ja, ich habe es mir auch überlegt.
Ex-Texans 49ers als Offensive Line Coach verpflichtet. Was uns alle ein bisschen überrascht hat, weil eigentlich hatten wir ja bisher, ich sag mal, eine Line von No-Names und Unterdurchschnittlichen, die zumindest solide performt hat. Aber jetzt haben wir ihn. Warum?
Das kann ich dir nicht beantworten. Denn wenn ich an die Texans in den letzten Jahren etwas denke, dann für eine schlechte Offense-Line. Ja, also keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Dazu kommt ja noch
jetzt auch.
Matt Applebaum kommt dazu ja auch noch, ein alter Bekannter, der dann wieder über das Boston College die Verbindung zu Jeff Heffley hat. Auch da weiß ich nicht, was ihn qualifiziert, Assistant Offensive Line Coach zu werden. Also das macht mir Bauchschmerzen, muss ich ganz klar sagen.
Okay, das heißt, das sind du sagst im Prinzip, das ist im Prinzip etwas, was du heftig negativ anrechnest.
Also bei Matt Applebaum verstehe ich es nicht, außer dass sie vielleicht Buddies sind. Da weiß ich nicht, was ihn fachlich dazu befähigt, nochmal zurückzukommen. Und Zach Jenser oder wie auch immer, kann ich nur das beurteilen, was ich von den Texans gesehen habe. Und die Line der Texans war in den letzten Jahren eine Katastrophe. Deswegen weiß ich nicht genau, warum man diesen Weg gehen musste und ob man da hätte nicht einfach tatsächlich weitermachen können/wollen. Das weiß ich leider nicht genau, wie die Timeline war, ob Butch Berry klar war, dass er keine Zukunft in Miami hat oder dass er gesagt hat, er möchte gerne Mike McDaniel zu den Chargers folgen. Man musste jemand Neues holen. Und dann war es irgendwie, tja, Keine Ahnung warum. Also, wie gesagt, die Verpflichtung verstehe ich nicht. Sportlich gesehen hat er für mich offensichtlich aus der Vogelperspektive nicht das gezeigt, was ich von einem neuen Trainer der O-Line erwarten würde.
Ja, also ich sehe das so ähnlich. Auch ich bin mit der Verpflichtung nicht so glücklich. Ich hätte gern lieber andere Leute behalten. Ja, das ist tatsächlich ein neuralgischer Punkt und da bin ich mal gespannt, was sich daraus dementsprechend ergibt. Ja, das, da rate ich allen Leuten drauf, sorgfältig ein Auge drauf zu werfen, denn die O-Line wird, glaube ich, bei uns ein sehr neuralgischer Punkt werden.
Ja.
Ich habe aber noch was Letztes, was mich sehr überrascht hat. Wir alle wissen, dass Mike McDaniel als Offensive Coordinator zu den LA Chargers gegangen sind. Und viele von uns bedauern das sehr. Weißt du, wer sein Assistant Coach fürs Passing Game wird?
Nee, weiß ich nicht.
Es ist ein Coach, der 5 Jahre aus der Liga raus war und den wir in Miami gut kennen. Sein Name? Adam Gase.
Ehrlich?
Ja.
Ja, das ist wild. Okay.
Das ist wild. Was erwartest du da?
Ja, viel. Also jetzt nicht von Adam Gase, aber von, ich erwarte viel von Mike McDaniel mit Justin Herbert zusammen. Ich weiß, in der Dolphins-Bubble darf man nicht positiv über Justin Herbert reden.
Warum aber nicht?
Justin Herbert ist für mich
in Anspruch. Also ich bin ganz ehrlich, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, halte tatsächlich Drake May und Justin Herbert für besser als so Spieler wie Josh Allen oder tatsächlich auch in großem Maße als Patrick Mahomes, der meiner Meinung nach seine große Zeit schon irgendwo hinter sich hat in der Beziehung. Patrick Mahomes fällt sehr auf, dass er diese Tom Brady-Art hat, dieses ich bin der Superstar und wenn es nicht läuft, kann es nicht an mir liegen. Hm. Und deswegen, ich halte tatsächlich die beiden für besser.
Das weiß ich nicht. Ich finde, da muss man auch mal die Umstände so sehen und Menschlichkeit beachten, aber Fakt für mich, Justin Herbert ist ein Quarterback, der ein Franchise-Quarterback ist, der jeder hat seine anderen Präferenzen, der irgendwas zwischen 2 und 6 ist, wie auch immer. Und wer Justin Herbert als Quarterback hat, der sollte eigentlich jedes Jahr einen Shot auf ein Championship-Game haben. Das hatten die Chargers in den letzten Jahren nicht. Und ich glaube, mit Mike McDaniel werden sie das im nächsten Jahr haben. Ich halte die Chargers mit Mike McDaniel, wenn er ein bisschen seine Expertise, in Anführungsstrichen Expertise, in die offensiven Kadergestaltung mit einfließen lassen kann, wenn er da seine Ideen dort verfolgt werden und da Jim Harbaugh nicht zu sehr die harten Zügel genannt hat, dann glaube ich, kann das eine Offense werden. Da werden einige mit der Hutschnur nächstes Jahr wackeln. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich wollte das vor allen Dingen ansprechen, wegen halt eben tatsächlich Adam Gase, was ich dann schon sehr interessant fand.
Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber ich, ja, also nee, krass.
So, unser neuer Head Coach, haben wir jetzt oft genug erwähnt, ist defensive minded. Mhm. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mit dir darüber reden, auf was kann er denn zurückgreifen? Das heißt, ich würde mit dir gern über die Defense der letzten Saison reden. Mhm. Und um das ein bisschen strukturierter zu machen als sonst, würde ich das gerne nach Positionsgruppen machen.
Ja.
Du darfst dir gerne aussuchen, mit welcher Positionsgruppe du anfangen möchtest.
Lass uns mal von hinten nach vorne anfangen. Also wir starten mit den Safeties.
Mit den Safeties. Mhm. Dann überlasse ich dir das Feld, weil du es dir ausgesucht hast.
Ja. Also ich glaube, auf Safety wissen wir noch gar nichts, denn der Elefant im Raum ist Minka Fitzpatrick. Für mich ist Minka Fitzpatrick das Nummer 2 Asset, was wir dieses Jahr auf dem Trade-Block sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Glaube ich einfach nicht. Passt nicht in die Kader-Timeline. Von daher...
wenn du das schon sagst, was kriegen wir für ihn?
Boah, ein 5-Runden-Pick? Mit dem Vertrag? Ja, nicht viel. Okay. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel mehr drin ist. Also,
können wir jetzt gerne mal drüber diskutieren. Ich sage, dass wir für Minka Fitzpatrick mindestens einen 3-Runden-Pick bekommen, weil Minka Fitzpatrick immer noch eine Top-Safety ist und es tatsächlich Teams gibt, die sich in einem Fenster sehen und genau das brauchen. Und ja, sie geben in der Regel, es ist keine Premium-Position, wie ein Shutdown-Corner, Edge Rusher, Quarterback oder Wide Receiver, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist eine Position, wo viele Leute sagen, hey, der ist genau das Puzzlestück, was uns quasi den entscheidenden Punkt besser macht. Und ich glaube, sie werden darum keinen First-Round-Pick dafür geben, aber für einen Drittrunden-Pick halte ich ihn immer noch für gut genug.
Ja, würde ich anders sehen, weil ich finde einfach, er verdient nächstes Jahr knappe 16 Millionen und ein Safety findet man in der dritten Runde auch. Der hat zwar nicht das Niveau von Minka, aber wenn ich dann alles zusammennehme, ich müsste einen Drittrunden-Pick aufgeben und den Vertrag von Fitzpatrick schlucken, dann würde ich einen Drittrunden-Pick aus meiner Sicht nicht dafür investieren, weil Safety ist keine Position, die für mich jemanden zu einem wirklichen Contender macht. Das geht auch mit grundsolide und da würde ich lieber, also aus meiner Sicht eher einen Drittrunden-Pick im Draft investieren. Aber das ist so mein Geschmäckle, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Aber wir hatten ja noch andere Safeties außer Minka Fitzpatrick.
Genau, wir hatten noch andere Safeties außer Minka Fitzpatrick. Da sind nur nicht mehr wirklich viele unter Vertrag, wenn ich das richtig sehe, ne?
Ja, ich glaube, wir haben noch drei weitere.
Also wir müssten noch haben, jetzt ist die Frage...
Also gut, ich bin in Vertragsdingen nicht so fit. Ashton Davis und Melifonwu, wo haben die nur ein Jahr Vertrag bekommen?
Also Dante Trader hat auf jeden Fall noch einen Vertrag.
Gut, er ist Rookie.
Genau, der ist Rookie, den haben wir. Der wird dann wahrscheinlich auch seine Chancen kriegen. Und ich bin der Meinung, das andere sind alles Einjahresverträge.
Okay, gut. Würdest du denn einen von denen halten wollen, Ashton Davis und Melifonwu?
Wir sind nächstes Jahr leider in der Situation, dass wir nicht viel Geld haben. Wenn sie für ein Base-Minimum spielen, würde ich beide halten, ja.
Also du fandest die letzte Saison nicht gut?
Naja, ich fand sie okay, wenn man sieht, dass sie halt mit Fitzpatrick einen immer noch Top-5-Safety daneben sich hatten, ne? Wenn sie das im nächsten Jahr nicht haben und dann Nummer 1 bzw. 2 sein sollen auf ihrer Position, ist das wahrscheinlich dünn. Aber wir werden uns an das Wort dünn im nächsten Jahr gewöhnen müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da auch wir da in der dritten Runde, vierten Runde vielleicht einfach im Draft zuschlagen. Aber ja, für ein Base-Minimum würde ich sie behalten.
Okay. Du sagst also Safety, Minka Fitzpatrick hat, vergib doch mal Grades. Mhm. Wie hätte Minka Fitzpatrick, sortiert es euch selber. Mhm. Wie hat unser Safety so als Grade oder wie haben unsere Safeties so vom Grade her agiert? Und dann darfst du natürlich auch nicht Jordan Colbert vergessen,
ja,
der genau 0 Snaps in der Defense, aber 62 Snaps im Special Team gespielt hat.
Können wir sind ja beide in ähnlichen Metiers unterwegs oder im gleichen, können wir nicht einfach bei Noten bleiben, nicht bei Grades? Ich finde das immer schöner.
Meinetwegen auch das.
Ja. Ich finde, es ist eine 1-Safety gewesen. Das liegt aber vor allen Dingen an Minka, denn Cornerback war vor der Saison für uns alle die Riesenbaustelle und wir hatten alle gedacht, meine Güte, die Cornerbacks, das ist mit sehr, sehr schlecht. Ich war der Meinung, das ist das Schlechteste mit der Liga und die Safeties in erster Linie Minka haben dann oft noch Spiele auffangen können und auch durch Turnover Spiele am Ende gewonnen. Die Two-Point-Conversion bleibt mir da jetzt als erstes in Erinnerung.
Also genau, ich finde es auch, ich hätte wahrscheinlich etwas tiefer gegriffen, so 3+,
ja,
habe ich gesagt, weil sie war nicht herausragend.
Im Kontext, ich finde im Kontext, man muss den Kontext sehen. Also, ne, wenn man keine Cornerback-Unterstützung hat und wir hatten sehr schlechte Cornerback-Unterstützung, fand ich das gut. Natürlich war das jetzt nicht im Vergleich zu anderen Safety-Duos, Safety-Trios, in Anführungsstrichen, irgendwie Top 5, Top 7, Top 8, das war es nicht, konnte es aber meiner Meinung nach gar nicht sein.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Minka Fitzpatrick hat schon verdammt gut gespielt. Der ist der Anker im Defensive Backfield gewesen,
ja,
für mich.
Ja,
weswegen ich auch der Meinung bin, hey Leute, wenn man den haben will, dann holen die Leute sich ihn. Ich fand Melifonwu und Ashton Davis, das war solide 3. Ja, sie waren in dem Rahmen, haben sie dementsprechend gut agiert. Lasse Korber brauchen wir nicht drüber reden. Ich fand aber im Kontext Rookie Dante Trader Jr.
Ja.
Eine verdammt gute Verpflichtung. Er hat 419 Snaps, also fast 40% der Defensive Snaps gespielt. Und dem würde ich tatsächlich irgendwo als Rookie irgendwo eine 2- bis 3+ geben, bei den Snaps, wo er wirklich gespielt hat. Denn er war niemals der Schwachpunkt des Defensive Backfields. Und das ist für einen Rookie, der so spät gepickt wurde, schon verdammt gut. Und ich glaube, an der Seite eines guten Safeties, er ist ein solider Nummer 2 Safety dementsprechend. Er ist ein solider Strong Safety, der auch mal in der Box spielen kann. Das passt meiner Meinung nach alles.
Ja, finde ich auch. Also solchen Spielern müssen wir ja auch einfach Chancen geben.
So, du hast gesagt, wir gehen von hinten nach vorne.
Ja.
Dann würde ich jetzt Folgendes machen. Dann wähle ich natürlich die Cornerbacks. Ich will die jetzt nicht in die Parade fahren.
Ja.
Und ich würde jetzt der Reihe nach tatsächlich die Cornerbacks, die bei uns gespielt haben, mal nennen und würde dich immer dazu bitten, also ich gebe eine Note auch vor.
Mhm.
Und du sagst mir dann tatsächlich immer, welche Note du dementsprechend dann geben würdest.
Mhm.
Und warum du es anders siehst oder sowas. Da haben wir einmal Jack Jones, 980 Snaps, also 91,5% der Defensive Snaps.
Ja.
Und dem würde ich tatsächlich eine 2 Minus geben.
Ja.
2.
Ich hätte auch 2 gegeben, war auch eine positive Überraschung. Absolut. Sollte man auf jeden Fall so drauf bauen.
Also man hat durchaus gemerkt, dass er seine Schwächen irgendwo hat. Er ist kein Shutdown-Corner, aber es hat gereicht, um in der Zone-Coverage tatsächlich die Gegner dementsprechend doch zumindest schwieriger zu machen.
Ja.
So, und dann kommen wir direkt zu unserer Nummer 2. Rasul Douglas, 851 Snaps. Gebe ich eine 3+.
War für mich dann die positive Überraschung auf Cornerback. Veteran hat für relativ wenig Geld gespielt, hat keinen Vertrag. Hoffe, dass man den zurückbekommt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wäre super, wenn wir ihn als zukünftige Nummer 2 behalten können.
Ja, dasselbe gilt natürlich für Jack Jones. Das sind beides eigentlich keine Nummer 1 Corners.
Ja.
Haben wir in Verbindung mit unserem außerordentlich guten Safeties dann doch ordentlich performt.
Ja.
Dann haben wir Jason Marshall, 242 Snaps, Rookie.
Mhm.
Dem gebe ich tatsächlich eine 3-. Warum nur eine 3-? Das möchte ich direkt erklären. Er hat zwar, wenn er gespielt hat, solide performt, aber er hat zu wenig gespielt. Das ist knapp ein Viertel der Snaps, die auf dem Platz stand.
Da aber er landete auf IA, ne?
Er hat durchaus seine Schwächen gehabt. Ich meine, er ist 5. Runde, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, und er ging auf IA, das darfst du nicht vergessen.
Ja, das darf ich auch nicht, aber trotzdem finde ich, das ist eine 3- letztendlich, weil er hat durchaus seine Schwächen auch gezeigt. Rookie-Fehler gemacht, hat auch was verschuldet, also von daher.
Ja, ob das jetzt 3- oder 3, ich würde es ein bisschen positiver sehen, weil ich finde halt, er ging, als er bevor er auf IA ging, hat man seine Fähigkeiten schon gesehen, aber wie gesagt, er ist ein 5-Runden-Pick und ein 5-Runden-Pick auf Corner, der kann man nicht erwarten, dass der sofort in seinem ersten Jahr ein Shutdown-Corner wird. Von daher, das ist auch so ein junger Spieler, wo man einfach hoffen kann, dass die Entwicklung in die richtige Richtung weitergeht. Und die Ansätze waren da.
Gut, gehen wir zur letztjährigen Überraschung. Wir lieben ihn alle. Storm Duck. 44 Snaps. Das sind 4% aller Defense-Snaps. Ich muss es leider sagen, 5.
Aber der ging doch auch bei A, das kann sie ihm noch nicht vorwerfen.
Trotzdem sage ich ganz klar, für einen Spieler mit den Vorschusslorbeeren in der Saison uns überhaupt nicht geholfen hat und nicht top ist, das ist für mich 5. Punkt. Ich weiß, dass er auf IA ging. Aber findest du seine Leistung, die er bis dahin gezeigt hat, grundsätzlich besser?
Das finde ich schwierig zu sagen, denn er ging auf IA. Das, jetzt muss ich nochmal genau die Woche gucken, welche Woche ging er auf IA. Ich bin der Meinung, nach dem, war das nicht sogar schon
Preseason?
Nach dem, nee, nicht Preseason? Nein, er hat noch gegen die Colts hat er noch gespielt und ich bin der Meinung, danach dann irgendwann, ich glaube, er hat 2 Spiele dieses Jahr nur gemacht.
Ja.
Da war die Defense ja auch noch allgemein in einem katastrophalen Zustand. Ich finde, nicht bewertbar.
Du sagst nicht bewertbar.
Ja,
ja, also er hat diese Spiele gemacht und was ich von ihm gesehen habe, hat mich halt absolut nicht überzeugt, im Gegenteil. Cornell Armstrong, hat insgesamt gespielt 63 Snaps. Mhm. Was sagst du da?
Tja, auch da finde ich die Sample Size irgendwie nicht so richtig aussagekräftig und auch nicht wirklich zielführend für eine Analyse. Ja, 3-4.
Ja, ich bin auch irgendwo im Bereich 4, aber man muss auch immer bedenken, was er ist. Er ist ein Nobel.
Ja.
Ne? Ja. Mehr ist es halt nicht. Und in derselben Richtung sehe ich auf Dauer auch, aber auch Storm Duck. Das muss ich halt eben auch sehen. Kommen wir zu einem, der aber etwas mehr gespielt hat, nämlich fast 100 Snaps. Ethan Bonner, 90 Snaps. Kennen wir ja nun schon ein paar Jahre.
Mhm.
Würde ich tatsächlich auch wieder 4 sagen. Auch dieser Mann, der einspringt, wenn es sein muss, Lückenfüller, dann aber auch nicht stark.
Ja, ich sehe es sogar ein bisschen kritischer, aber kann ich mitgehen. 4- irgendwie so, ja, es ist jetzt nichts, wo ich glaube nicht, dass man einen Ethan Bonner wirklich sehen würde. Du hast gesagt, Lückenfüller, mehr halt aber auch nicht. Und ja, nee, das löst bei mir wenig aus.
Ja, und jetzt kommt einer, den ich tatsächlich... Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Snaps sind. Julius Brands, 110 Snaps, über 10% der Snaps. Er kam ja aus Indiana. Ja, welche Note gibst du ihm denn? Also er hat ja letztendlich bei uns 7 Spiele gemacht, 2 davon gestartet.
Ja, hat, glaube ich, nächstes Jahr noch einen Vertrag für unter 2 Millionen. Sollte man auch behalten und ist eine doch positive Überraschung. Das ist so für mich eine 3-.
Ja, also ich hätte ihn auch irgendwo in dem Bereich gesehen. Ich hätte gedacht, dass Ethan Bonner mehr Snaps machte. Nein, aber man muss auch immer sehen, für welche Rolle er verpflichtet.
Genau.
Und auch da, er ist ein Lückenfüller. Im Prinzip Cornerback Nummer 4 oder Nummer 5. Mehr soll er eigentlich gar nicht sein. Und dafür hat er das ganz ordentlich gemacht. Er hat im Gegensatz zu vielen anderen auch noch, er hat 38 Snaps auch noch im Special Team gespielt.
Ja.
Da kommt zum Beispiel Jason Marshall noch dazu mit 95 Snaps im Special Team. Ne? Während zum Beispiel, Jack Jones gar nicht und Rasul Douglas nur 13 Snaps im Special Team gespielt. Also sieht man auch die klare Aufteilung. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, Special Teams sind nicht unwichtig. Und da muss ich ganz klar sagen, da haben wir doch eine Defensive-Back-Gruppe, vor allen Dingen, wenn wir noch die Safeties mit dazu nehmen, die ich insgesamt irgendwo im Dreierbereich sehen kann. Und wir hatten vor der Saison gereicht, das ist ein Fünfer, haben wir gesagt, das ist ein Fünferkandidat. Das ist Bottom der Liga und stattdessen ist es solide. Ich sag mal, mit einer Leistung, wie wir sie letztes Jahr im Backfield gemacht haben, kannst du Playoff-Spiele gewinnen.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich nicht gehen.
Natürlich muss die Offense dann was leisten, aber ja.
Ja, ich finde, die Cornerback-Gruppe in der zweiten Saisonhälfte konnte so spielen, wie sie spielen konnte, weil die Idee des Pass-Rushes über die Front das aufgefangen hat, was am Anfang nicht funktioniert hat. Und gerade Dotson wieder mal, ich sag's immer wieder gerne, auf Linebacker zusammen mit Brooks, das war einfach nicht zu erwarten aus meiner Sicht. Das war für mich, wir können gleich den Übergang machen, das war für mich ein Top-3-Linebacker-Duo.
910 Snaps, Tyrell Dotson, 910 Snaps, das sind 85% aller Snaps.
Ja.
43 Snaps, also 10% der Snaps im Special-Team. Note 1-.
Ja.
Sehe ich genauso. Kriegen wir Tyrell Dotson gehalten?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Er hat Vertrag für 7 Millionen, knapp 8, glaube ich. Dotson nicht. Das ist der Vertrag von Brooks. Dotson verdient, glaube ich, gar nichts, in Anführungsstrichen. Der hat viel, viel weniger. Vertrag hat er auch noch. Also er hat einen Vertrag. Das heißt, man müsste traden. Er müsste in den Holdout gehen. Ich will es nicht, aber ich glaube, Dotson wäre auch so jemand, für den man noch einen Draft-Asset bekommen würde, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er einfach zu Recht in Anführungsstrichen mehr Geld haben will und wir können uns das nicht leisten.
Okay, du sagst es. Der Hintergrund ist ja auch, vielleicht passt er nicht in die Timeline. Er will vielleicht mehr Geld haben, kriegt er nicht. Dann wäre er im Jahr danach für umsonst weg.
Ja.
Was kriegen wir für ihn?
Naja, hier ist der Vertrag natürlich sehr charmant, ne? Also gut, man muss, das aufnehmende Team muss ihn dann verlängern. Aber einen Viertrunden-Pick kriegen wir, glaube ich.
Ja, ich bin bei einem Fünftrunden-Pick einfach, Tyrell Dodson hat keine Lobby.
Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Den Namen kennt er außerhalb von Miami leider so gut wie keiner. Das hat der Mann nicht verdient. Er hat jetzt die letzten beiden Saisons richtig gut gespielt. Erinnert mich so ein bisschen an einen anderen Linebacker, den wir abgegeben haben und die mittlerweile die halbe Liga kennt. Man nennt ihn Andrew Van Ginkel oder auch AVG. Für mich geht er von der Qualität her in dieselbe Richtung und leider zu wenig Lobby.
Ja, absolut.
Hier ein großer Shoutout an Tyrell Dodson. Ja. Also, Leute, wenn ihr das hier hört und die Folge irgendwie mal teilt oder sowas, tag Tyrell Dodson, damit er weiß, dass er in Deutschland auch Fans hat. Weil das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ja, gut. Und danach gibt es, glaube ich, wenig Fragen. 985 Snap, 92%. Jordan Brooks, Pro Bowler.
Ja,
verdient.
In dem Falle ist es verdient, genau. Also Pro Bowl, ich finde den ganzen Pro Bowl, der gehört abgeschafft, so wie er jetzt ist, aber er gehört dahin und er ist ein Pro Bowler zu Recht. Ja.
Note 1.
Ja, Punkt.
Ne? Ja. Ohne ihn wäre unsere Defense komplett auseinandergefallen.
Ja.
Ich finde, dass unsere Defense aufgefallen ist dieses Jahr mit Miss-Tackles.
Na gut, das ist aber nicht in diesem Jahr so, das ist die letzten zwei Jahre schon so.
Ja, ja. Aber es ist relativ heftig wieder Miss-Tackles gewesen.
Ja.
Wir hatten uns viel von der D-Line, von der Run-Stopping-D-Line versprochen. Das hat aber nicht die D-Line, sondern das haben unsere Linebacker geregelt.
Ja, das haben wir.
Allen voran Jordan Brooks.
Ja.
Ne?
Ja.
Der zusätzlich noch in Coverage zu gebrauchen ist.
Absolut. Ich hoffe, dass er bleibt.
Als nächstes habe ich einen Linebacker. Es wird mich überraschen, dass ich ihn aufführe, aber ich finde es wichtig, über ihn zu reden. Glenn Phillips, seines Zeichens mittlerweile Philadelphia Eagle, 402 Snaps hat er gespielt, also fast 40% der Defense Snaps. Er ist natürlich gegangen.
Ja.
Ich würde, bevor ich dann zu seiner Note komme, oder nein, ich werde seine Note sagen, möchte aber direkt noch was hinterher sagen. Ich finde, es war okay. Es war im Bereich 3-. Und Jalen Phillips hat ein Problem, was sich bei den Eagles fortgesetzt hat. Jalen Phillips ist irgendwie ganz vorne bei Quarterback-Pressures dabei, aber bei den Sacks, er kriegt es nicht vollendet. Er kriegt tatsächlich das nicht mehr auf die Bühne und das finde ich schwierig. Weil Quarterback-Pressure hin, Quarterback-Pressure her, es ist immer die Frage, wie du Quarterback-Pressure definierst. Das tut jede Seite, die das trackt, macht das anders, das habe ich schon oft erwähnt. So, das Liebste, was ich gehört habe, wenn man innerhalb eines Wurfs ein halbes Yard vom Quarterback entfernt ist, ist das ein Quarterback-Pressure.
Mhm.
Ja? Aber wenn du den Quarterback nicht am Wurf hinderst, dann hängt ja davon ab, wie unwohl sich ein Quarterback fühlt. Pressure auf Tua, um jetzt mal wieder das Tua-Bashing anzufangen, ist mit Sicherheit schlimmer als ein Pressure auf Mahomes. Mal ganz klar gesagt. Mhm. Weil die Quarterbacks auch unterschiedlich mit Druck umgehen. Und solange der Quarterback einen Pass anbringen kann, ja, ist ein Quarterback-Pressure in meinen Augen nicht viel wert. Wenn er den Pass verfrüht machen muss, okay, ja. Aber wenn er wartet bis zur letzten Sekunde, ja, und dann einen Traumpass anbringt, dann ist mir scheißegal, ob der Pass-Rusher 5 cm oder 5 Meter vom Quarterback entfernt ist. Ja. Und genau das ist das Problem von Jalen Phillips. Er ist zwar nah am Quarterback dran, er kann das Play aber nicht verhindern. Das hat er bei uns nicht gekonnt, deswegen nur eine 3-. Und das kann er anscheinend auch bei den Eagles nicht. Ja, da heißt es auch immer ganz toll, oh, er macht so viele Pressures, ich müsste nachgucken. Aber wie viel Sex hat er geschafft bei den Eagles? Ein?
Zwei, glaube ich. Zwei.
Ja. Ja. Wie siehst du ihn denn, Thilo? Während du wahrscheinlich googelst, wie viel Sex Jalen Phillips gemacht hat.
Nee, google ich tatsächlich nicht. Du hast natürlich grundsätzlich recht. Ich traue Jalen Phillips einfach noch ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, hast du Hard Knocks in Season geguckt?
Nein.
Da hat er dann ja eine relativ prominente Rolle nach seinem Trade zu den Eagles bekommen, weil da ging es ja um die AFC East. Ich hätte ihn nicht abgegeben für einen Drittrunden-Pick, muss ich ganz klar sagen, weil ich glaube, wir werden uns von Bradley Chubb trennen müssen. Und dann hätte ich lieber nach dem Jahr mit Phillips irgendwie versucht zu verlängern. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. 3-, finde ich ein bisschen hart. Du hast schon recht mit den Pressures. Das sind
übrigens 2 Sacks, ich habe jetzt nachgeguckt.
Ja, genau, 2, ne?
2 bei den Eagles.
Ja, genau. Und 1, glaube ich, bei uns, ne? Irgendwie so. Ja.
Moment, bei uns sind es. Nee, bei uns waren es 3.
Ah, na siehst du. Ich finde Pressures natürlich, ist es, du hast völlig recht, wann ist ein Pressure und wie geht man damit um? Aber es ist halt eine Stat, die ihre Daseinsberechtigung hat. Ich finde es nicht ganz so dramatisch, aber ich wäre auch bei einer 3 gewesen. Das lag aber auch daran, dass er einfach zu einer Zeit dann getradet wurde, als die Front noch nicht da war, wo sie war. Wenn ich es mir aussuchen könnte und im nächsten Jahr würde unsere Duo heißen Chop Robinson und X oder Chop Robinson und Phillips, dann wäre es für mich lieber die Variante.
Gut, kommen wir dann zu seinem legitimen Nachfolger, Chop Robinson. 417 Snaps, 38-39% des Snaps, auch verletzt gewesen, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber, wie heißt es immer so schön, das werde ich auch bei den anderen Spielern im Prinzip anführen, Best Ability ist Availability. Welche Note gibst du ihm denn?
Ist für mich die defensive Enttäuschung der Saison. Das ist... Ja, fällt mir fast schwer, weil ich habe eben gesagt, er war auch Verletzungen darf man nicht bewerten. Aber das ist für mich irgendwo im 4-Bereich.
Ja, gut, fand ich ihn auch nicht. 4- sehe ich ihn jetzt irgendwo nicht. Ich habe ihn irgendwo im Bereich, ja, 4+4. Aber auch, er hat eine klare Regression gehabt. Und es wird jetzt wichtig sein, dass in der kommenden Saison unser Sean Duggan oder halt eben unser neuer Linebacker-Coach, ich weiß nicht, wer Jutta seine Fittiche nehmen wird, ihn dann wieder zur Stärke bringen. Denn die Anlagen hat er ja. Und die hat er auch schon gezeigt. Also es gibt viele Spieler, die Anlagen haben.
Ja.
Aber wichtig ist, dass er die Anlagen auch schon mal umgesetzt hat. Ja. Dass er nicht nur Potenzial hat, sondern das Potenzial auch schon gezeigt hat. Und deswegen habe ich bei ihm noch große, große Hoffnung. Letzte Saison war das nicht unbedingt was. Er muss zeigen, dass er den Rebound schaffen kann.
Genau so ist es. Das muss er.
Ne? So, kommen wir zu, in meinen Augen, unserer klaren Nummer 1. Bradley Chubb, 766 Snaps, 72%. Und ich bin ein großer Bradley Chubb-Kritiker immer gewesen. Kritiker vor allen Dingen, ja genau. Mein American Accent kommt durch. 2. Wirklich 2, weil er hat in meinen Augen den Passwash getragen.
Also ich habe das ja, was den Trade anging, damals habe ich genauso gesehen wie du. Ich fand, das war zu teuer. Der Spieler Bradley Chubb an sich ist absolut solide und solide finde ich sogar untertrieben. Er ist gut. Er ist ein sehr guter Passwasher. Ist nicht, ich weiß ja nicht, war er damals, er war ein Top-10-Pick, glaube ich, ne? Der war schon sehr hoch. Ja,
irgendwie relativ, also auf jeden Fall ein First-Round.
Ja,
kam damals bei den Broncos
ja.
Halt eben
nicht, ich glaub, sogar Top
nicht zum Zuge.
5 hat oder genau so.
Dasselbe Problem gehabt wie Shaq Barrett.
Ja.
Dass andere Leute einfach vor ihm waren.
Ja. Ja, super. 2 finde ich ist voll okay. Er wird halt im nächsten Jahr nicht bei den Miami Dolphins spielen.
Ja. Gut, ich weiß gar nicht, sein Vertrag läuft aus, ne?
Nee,
läuft nicht aus.
Nee. Und
was kriegen wir für ihn?
Ja, also auch da muss man gucken, hat, glaube ich, ein Base-Salary von knapp 20 Millionen. Aber wenn wir ihn traden, können wir da bis zu 20 auch freimachen bei 10 Millionen Dead Cap. Das wird, denke ich mal, passieren. Und dann kann man auf jeden Fall auch einen Drittrunden-Pick für kriegen.
Beim Drittrunden-Pick bin ich auch vielleicht ein tiefer Drittrunden-Pick oder vielleicht sogar ein Viertrunden-Pick und Fünftrunden-Pick, also vielleicht sogar so 2 niedrigere Picks,
ja.
Die man nicht unterschätzen soll. Da würde ich gerne irgendwann nochmal drüber reden, weil meiner Meinung nach gewinnt man den Draft über die tiefen Picks, aber das ist noch eine andere Geschichte. Die können wir in der Draft-Season gerne mal ausdiskutieren. Es ist halt genau wie bei Micah Fitzpatrick. Es ist ein Asset, einer, der über lange Zeit bewiesen hat, dass er Leistung bringen kann. Das Problem bei Bradley Chubb ist, er gehört halt nicht in die erste Kategorie und er gehört auch nicht in die zweite Riege der Passrusher. Er ist eher so die Lösung kurz dahinter, dafür ist der Vertrag ein bisschen teuer.
Zweite Riege finde ich aber schon.
Ja, aber dann, ja, dann da schon am Ende, ja, wenn man das so sagt. Ja. Ich glaube, Bradley Chubb tut sich als Nummer 1 schwer. Er hat jetzt 8,5 Sack bei uns gehabt, da war er die Nummer 1. Und ich glaube fast, dass das als Nummer 1 auch sein absolutes Limit ist. Er wird aber nicht wie eine Nummer 1 bezahlt und nicht wie für eine Nummer 1 getradet. Als Nummer 2 finde ich ihn herausragend. Also in Kombination mit einem anderen Pass-Rusher tut man sich da unheimlich gut. Und wie gesagt, wenn ein Team da wieder ist, das sagt, dieser eine Baustein fehlt uns, kann ich mir vorstellen, dass die dementsprechend was abgeben.
Aber er wird nicht wie eine 1 bezahlt, der nächste Jahr 31 Millionen.
Nein, er wird auf Dauer nicht bezahlt werden wie eine 1. So,
also, naja, gut,
wenn der Vertrag ausläuft, wird er kein Number One Money kriegen.
Ja, der gilt ja auch noch lange. Also, ne?
Ich weiß gar nicht, wie lange. Also Vertragsangelegenheiten, wisst ihr Leute, bin ich nicht so der Held.
Vielleicht als Einschub noch, wir beide, wir vertraden gerade so ein bisschen Haus und Hof in Anführungsstrichen, und einige werden sich vielleicht denken beim Zuhören, warum machen wir das auch für so niedrige Picks? Also ich, Drittrunde war jetzt das höchste für eigentlich Spieler von guter Qualität. Wir müssen einfach so ehrlich sein, wir haben Stand heute, ich glaube, 54 Spieler unter Vertrag im Roster und 17 Millionen drüber. So.
Das ist allein nicht der Punkt. Wir sagen, wir vertraden das. Wir sagen jetzt erstmal nur, was wir bei dem Trade für ihn bekommen werden.
Ja, aber ich...
Ob wir glauben oder nicht glauben, dass er noch da ist.
Wie gesagt, ich glaube...
Roster-Zusammenstellung oder sowas. Da sind wir noch weit von entfernt.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, über die Namen Chubb und Fitzpatrick, die wird man sich einfach verabschieden müssen, weil wir, wenn wir nicht wieder den Saints-Weg in Anführungsstrichen gehen wollen, ist es unumgänglich, dass wir das tun. So schwer es einem fällt. Also ich würde die auch lieber behalten, aber...
Also ich gebe dir da recht. Auf der anderen Seite gebe ich dir jetzt mal einfach mal eine Alternative.
Ja.
Du gibst ziemlich viel von Spielern ab aus dem hinteren Bereich, die hier und da was frei machen, strukturierst Verträge um, holst dir eine Rookie-Klasse, die dieses Jahr einschlägt, strukturierst noch mal ein bisschen um, holst dir danach noch eine Rookie-Klasse mit einem Top-Quarterback und bist in 3 Jahren plötzlich im Super Bowl-Fenster und kannst danach immer noch dein Cap in Ordnung bringen.
Nein.
Finde ich zwar auch nicht, aber das ist nochmal eine Strategie.
Nee, aus zwei Gründen. Also die man einmal.
Von der Hand weisen darf.
Ja, doch. Aus einer Sicht, ich finde das nach hinten schieben blöd. Gut, da kann man darüber diskutieren. Aber diese Midrange-Spieler, die du ansprichst, die haben wir nicht. Wir haben diese Verträge gar nicht. Also, Midrange ist für mich, sag mal, eine Summe. Was sind für dich Midrange-Spieler, wo man was sparen kann? Wo bewegt man sich da?
3-4 Millionen.
Ja, da haben wir fast gar keine von. Okay. Das ist das Problem. Also, da ist ein Alec Ingold mit irgendwie 3,5 Millionen. Da kann man was sparen. Dann hast du einen Jason Sanders mit 3,7. Dann hast du einen Tyrell Dodson. Nee. Dann hast du einen Nick Grisbook-Kine. Ja, auf jeden Fall. Aber danach sind wir schon überall bei den Minimums. Und der Rest sind halt in Anführungsstrichen die Brockenverträge mit Tour, mit Hill, mit Chubb, mit Fitzpatrick, mit Austin Jackson, mit Jalen Waddle, mit Zach Zieler, Jordan Brooks kommt ja, aber dann schon. Ja,
versuchst du ein Jahr nach hinten zu verzögern,
ja.
Um dann irgendwie ein Fan zu haben. Ich bin da auch kein Fan von. Okay. Ich sage nur, dass es eine Strategie sein kann.
Wenn wir die Verträge hätten, haben wir aber nicht.
Es kann aber auch eine Strategie sein, einfach zu sagen, wir strukturieren alles, um was geht, eben diesen Trade-Mix mit Void Years, mit sonstigem.
Das ist nicht der Packers-Weg. Das kann ich mir bei Solomon nicht vorstellen.
Glaube ich auch nicht. Aber zumindest ansprechen müssen wir es.
Ja.
Ne? Okay. Haben wir das alte Schlachtrost, 337 Snaps, knapp 32% der Snaps, der Defensive Snaps. Außerdem noch 110 Snaps im Special Team. Das ist auch nochmal der Special Team Snaps. Matt Judon gebe ich die Note 4. War aber auch nicht mehr zu erwarten. Ja, vielleicht 4+.
Ja, 4+.
Es war das, was zu erwarten war. Ein bisschen weniger, als man hoffen konnte oder sich erhoffen konnte bei optimalem Verlauf. Dafür war es halt insgesamt auch zu schlecht.
Hat die Saison ja auch nicht bei uns beendet. Also von daher.
Ich habe jetzt, ja genau, ich muss jetzt hier gerade mal gucken, weil mich das einfach interessiert. Matt Judon, wo spielt der jetzt eigentlich? Oder wo hat er zuletzt gespielt?
Jetzt müsste er ja Free Agent sein.
Er ist ja von uns zu Buffalo gegangen.
Ja. Und ich glaube, da
also hat er Playoffs gespielt.
Da hat er die Playoffs
gespielt. Es war genau ein Spiel. Mit 0 Tackles.
Ja.
Hat er also auch nichts gebracht. Aber er wollte ja nochmal Playoffs spielen. Das hat er dementsprechend geschafft.
Ja.
So, wir haben natürlich einzelne Special Teams Player. Über die gehe ich jetzt drüber. Und nehme als nächstes so eine Mischung aus Defensive End teilweise, Linebacker, Quinton Bell, 114 Snaps, 11%.
Das ist so ein Spieler, der, finde ich, läuft immer so ein bisschen unterm Radar für die Rolle, die er hat. Das ist für mich so ein 3- tatsächlich.
Ich sehe das auch so, Note 3?
Ja.
Ja, aber das ist ein Notnagel. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich gucke, wir haben da noch 3 weitere Spieler von dem Kaliber, wovon 2 aber relativ viel im Special Teams gespielt haben. Alle ungefähr dieselbe Snap-Zahl, zwischen 10% und 15%. Der Niedstellungswert. Und dann fangen wir mal an. Es ist KJ Britt, allerdings 334 Snaps im Special Team, 75%. Cameron Good, 318 Snaps noch im Special Team, 75%. Und Willie Gay, 127 Snaps im Special Team, 30%. Genauso wie Quinton Bell halt eben 132 Snaps im Special Team. Also, wir haben hier Bell, Good und Gay sind alles so in meinen Augen Dreierkandidaten, weil das sind alles Leute Third Stringer, die reinkommen, um mal Luft zu verschaffen für 2-3 Plays, vielleicht auch mal ein Spiel, eine Reihe nach vorne rücken oder 2 wegen Verletzungssorgen und dann auch solide abliefern können, aber halt eben nicht auf Dauer und keine Unterschiedsspieler.
Nee, genau. Aber das sollen sie ja auch nicht sein. Von daher ist das völlig in Ordnung.
Und wenn ich die Möglichkeit habe, die alle für wenig Geld zu halten, würde ich es bei allen tun.
Ja.
Wen würdest du denn? Okay, machen wir es mal anders. Machen wir mal. Sind wir mal gemein. Wir haben jetzt hier das Quartett. Bell, Britt, Good und Gay. Wen von den 4 würdest du gehen lassen, wenn du einen gehen lassen müsstest?
Ich muss einen gehen lassen. Ja. Also Bell würde ich halt. Na. Also ich glaube, ich würde Bell behalten. Und der Rest ist dann nach und nach, wenn ich einen gehen lassen müsste, dann wäre es Willie Gay.
Ja, ich würde auch Willie Gay gehen lassen, wobei der sich in meinen Augen tatsächlich nicht viel nimmt. Ich habe tatsächlich, wenn ich die ranken müsste, Britt for Good, dann Bell und Gay.
Okay, und ich hätte jetzt andersrum oben, aber ja.
Ja, und zwischen Good und Bell ist für mich eine kleine Lücke, ganz einfach wegen der Bedeutung für Special Team.
Ja, okay.
Aber es sind halt, wie gesagt, solide Spieler, Rotational Player. Und die brauchst du aber. Die machen den Kader letztendlich aus. Viele gucken immer auf die Superstars, weil das die flashy Plays sind und so weiter. Aber die Baseline kommt von diesen Spielern.
Ja, genau.
Und dafür liefern die tatsächlich vergleichsweise solide ab. Ja. So, kommen wir zur letzten Gruppe in der Defense, die Defensive Tackles. Möchtest du mit einem anfangen?
Lass uns mit unserem First Round Pick Kenneth Grant anfangen. Denn das.
554 Snaps?
Ja.
Das ist knapp die Hälfte der Snaps, 69 Snaps, also 15% oder knapp 16% im Special Team.
Steht für mich für die defensive Transformation in Anführungsstrichen in der Saison wie kein anderer Spieler. Hoch gepickt, früh enttäuscht, hat sich super gefangen und entwickelt, hat gezeigt, dass er Potenzial hat, warum man ihn da genommen hat, kann für mich ein Anker werden, war es jetzt über die ganze Saison nicht. Hinten raus wurde es deutlich, deutlich besser, deswegen würde ich da eine 3+ geben.
Ja, ich bin im Bereich 3-, dafür fand ich das anfänglich zu schlecht.
Ja, es war anfänglich sehr
deutlich besser, fand ich, aber er wurde halt seinem First-Round-Status nicht gerecht. Oder nicht in dem Maße gerecht, wie die Position, an der er gepickt wurde. Dazu möchte ich allerdings noch was davor schicken. Wer sich noch an unsere Draft-Reviews und an unsere Draft-Coverage erinnert, das war in dieser Saison generell so, dass es irgendwie 3-4 Top-Spieler gab und alle anderen danach irgendwie nicht Top-10 waren, aber in den Top-10 gepickt werden mussten. Und das zog sich ja so ein bisschen durch. Der wirkliche Value war erst Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde zu finden. Und dementsprechend war es reingemessen am Spot und von der Leistung, die er bringt, ein bisschen ein Reach. Das heißt, er hat nicht so ganz die Leistung gebracht, die dem Draft-Spot entspricht. Aber dafür kann er nichts.
Ja.
Weil, ich sag mal, in einem normalen Draft, der loaded gewesen wäre oder sowas, wäre irgendwo an 25 gegangen. Und dann würde man ihn deutlich ruhiger sehen oder deutlich, deutlich milder sehen. Trotzdem finde ich die Startschwierigkeiten, die er gehabt hat, die haben sich doch sehr, sehr deutlich gezeigt. Denn er hatte vor dem Draft auch Schwierigkeiten, und man wusste nicht ganz genau, was man aus ihm rausbekommt, und leider hat das so ein bisschen ins Negative geschlagen. Er hat sich gesteigert, ja, trotz allem sehe ich das irgendwo bei 3 minus. 3 minus 4 plus.
Ist fair. Ich finde einfach, ich bewerte den positiven Ausgang der Saison ein bisschen mehr, aber das ist so ein bisschen...
Wir sind Lehrer, wir würden den Schülern also zum Beispiel zum Halbjahr immer sagen, ich gebe dir jetzt die schlechtere Note, damit ich dir im nächsten Halbjahr die bessere geben kann.
Ja, genau. Oder welche Bezugsnorm du bei der Bewertung ansetzt.
Hm? Okay.
Kurze Einheit noch, kurzer Spoiler, weil wir über die, du hast die Draft-Klasse des letzten Jahres angesprochen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen schon noch nicht eingeschaut. Das wird dieses Jahr auch schwierig werden, aber ich habe mich eingelesen. Und was man jetzt schon zu so einem sehr frühen Zeitpunkt aus den aus Amerika, aus den Analystenkreisen so hört, dass das dieses Jahr sogar noch schlechter sein soll mit den sogenannten Blue-Chip-Playern. Das kann spannend werden. Also das wird wohl sehr wild.
Finde ich tatsächlich nicht so. Es kommt immer darauf an, was du brauchst. Also wir sind noch lange nicht bei der Draft-Community.
Nein, noch lange nicht.
Vorher kommt noch die Free Agency. Ich habe mich ja schon früh angefangen, damit so ein bisschen zu beschäftigen. Die Quarterback-Klasse ist schwach, das muss ich ganz klar sagen. Es stimmt, so was den Bereich Defensive End, also Pass-Rusher angeht, finde ich es jetzt auch nicht überragend. Ich finde aber, es sind einige gute Offensive Tackles dabei. Interior sieht es eher wieder schlechter aus. Was aber in meinen Augen extrem gut besetzt ist, ist die Secondary. Gerade Cornerback. Mhm. Da gibt es in diesem Jahr im Draft einige verdammt starke. Und dann ist mein Tipp, Stand jetzt, also wie gesagt, sehr, sehr frühe Draftprognose, es war jetzt noch kein Combine, noch nichts. Stand jetzt würde ich schätzen, dass in den Top 15 drei oder vier Cornerbacks gehen.
Mhm. Okay.
Ne? Also angeblich wenig Blue-Chip-Player. Also ich sag mal so, ich finde, es gibt einen... Nee, das Problem ist die schwache Quarterback-Klasse wieder. Also man redet letztendlich von einem Quarterback, der in den Top 20 geht. Und der geht an 1.
Ja. Aber die Receiver-Klasse, was ich so gelesen habe, ist auch nicht das Gelbe vom Ei in der Spitze.
Es gibt einen herausragenden Receiver, den hätte ich unheimlich gern bei uns. Aber lass uns darüber...
Ja, genau. Ja.
Okay. Ich gehe jetzt weiter. Ich mache jetzt direkt weiter mit Zach Sieler. Mhm. Seines Zeichens halt das Pendant. 5,5 Sacks, je nachdem, ob man halbe Sacks zählt oder nicht. 5 oder 6. Insgesamt 780 Snaps und 147 Snaps in Special Teams. Einfach so ein absoluter Dieselmotor. Der spielt und spielt und spielt. Hat jetzt nicht ganz so herausragend gespielt, was aber an der kompletten Defense lag. Hat auch eine Steigerung mit sich gebracht. Ich habe jetzt folgendes Problem. Ich weiß, zu welcher Leistung er fähig ist. Da hat er ein bisschen abgestunken, sage ich mal, im Vergleich dazu. Also er ist schlechter geworden. Und meiner Meinung nach hätte ein Spieler wie Kenneth Grant hätte als Rookie eine Schulter zum Anlehnen gebraucht. Und dazu war Zach Sieler in dieser Saison zu sehr mit sich selbst beschäftigt, weil er auch positionsbedingt wahrscheinlich die Defense so nicht tragen konnte. Deswegen bin ich da im Bereich 3 bis 3 plus.
Ja, ich glaube, Zach Sieler ist halt einfach so das Paradebeispiel für den Spieler, der im Schatten eines anderen Spielers seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann. Jetzt war er eher die Nummer 1 in Anführungsstrichen. Das ist in der Front so ein bisschen schwierig, von Nummer 1 zu sprechen, aber sagen es einfach mal so, er hat in den letzten Jahren natürlich, letztes Jahr war es überraschenderweise Calais Campbell, der da eine große Rolle eingespielt hat, davor war es ein Wilkins. Das muss man so ein bisschen bewerten. Ob er jetzt Kenneth Grant diese Schulter gegeben hat, das weiß ich nicht. Du hast schon recht, das war ein Drop-Off zu sehen. Ich würde es trotzdem ein bisschen positiver sagen. Ich fand, es war immer noch völlig okay. Und wenn ich einen Zach Sieler in der Leine habe, dann bin ich damit wunderbar fein. Das ist eine 2- für mich.
So, ich habe jetzt noch 4 Defensive Tackles in meiner Liste. Kennst du einen davon?
John Phillips müssen wir mit anfangen, oder nicht?
Hm, nochmal?
Mit John Phillips müssten wir anfangen, oder nicht?
Ah, John Phillips ist, fang du an. Du hast hier John Phillips ausgesucht, mach du damit weiter.
Sag doch erstmal, du hast wahrscheinlich die Stats vorbereitet. Das finde ich schöner, wenn du das erstmal einmal...
465 Snaps, also 44%, 65 Snaps im Special Team. Jordan Phillips war 5-Runden-Pick.
Genau.
Und wir hatten schon mal einen Defensive Tackle mit seinem Namen, der, ich glaube, damals zu den Giants gegangen ist. Genau, weiß ich es nicht.
Oh, das weiß ich ja nicht.
Er ist auf jeden Fall gegangen.
Absolut positiv. Der Draft, den wir in der Front hatten, der war, wir kommen ja gleich noch zu dem zweiten, in der 7. Runde wahrscheinlich. Das ist für mich immer im Kontext von dem, wo er gedraftet wurde, in der 5. Runde, was man erwarten konnte. Er hat sich zu einem veritablen Starter entwickelt. Das ist für mich eine glatte 2.
Ist es für mich auch. Jetzt muss man immer positiv sein. Wir gucken jetzt dann doch nach dem Draft-Spot. Ich finde, das Problem ist, Jordan Phillips war in meinen Augen der bessere Rookie im Vergleich zu Kenneth Grant. Und zwar, wenn man die Leistung rein im Vakuum betrachtet, über die ganze Saison gesehen. Vielleicht war zum Saisonende hin Kenneth Grant ein bisschen besser, aber über die Saison, gesamte Saison gesehen fand ich Jordan Phillips besser, weswegen er für mich auf jeden Fall schon mal im oberen Dreierbereich ist. Das Problem, was er hat, ist tatsächlich der Draft-Status.
Ja.
Kenneth Grant muss spielen und Kenneth Grant hat wahrscheinlich auch das höhere Potenzial. Deswegen hat Jordan Phillips weniger gespielt. Ich glaube, das war, um Kenneth Grant auch eine gute Chance und Entwicklung zu geben und der Entwicklung Rechnung zu tragen. Aber das war für mich irgendwo zwischen 2 und 3 dementsprechend immer noch. Und für mich war er insgesamt gesehen tatsächlich von der Leistung her der beste Defensive Tackle. Besser auch als Zach Zieler. Mhm. Weil Zach Zieler ist so ein Dieselmotor. Der hat komplett die Stabilität gegeben. Jordan Phillips war halt ein Rotational Player. Und als Rotational Player war das sogar herausragend. Da gehe ich sogar mit der glatten 2 mit. Als Stammspieler würde ich ihn nicht als glatte 2 sehen. Das ist das Problem.
Mhm. Ja, ist fair.
So. Du hast ihn jetzt gerade eben schon angesprochen, unser 7-Runden-Pick. Ich habe jetzt hier, ich saß direkt, 3 Spieler in der ähnlichen Range von den Snaps her. Also Benito Jones hat 261, Matthew Butler 215 und Zeke Biggers 214 Snaps. Und alle zwischen 50 und 70 Snaps in den Special Teams. Also das nimmt sich nicht viel. Zeke Biggers 7-Runden-Pick. Das heißt, ein Spieler, von dem man nicht erwartet, dass er überhaupt das Feld wirklich sieht. Oder wenn, dann nur in absoluten Ausnahmesituationen. Hat sich aber als solider Rotational Player entwickelt, hat meiner Meinung nach auch eine Zeit lang besser gespielt als Kenneth Grant. Und von daher sehe ich ihn in seiner Rolle als Rotational Player irgendwo im Bereich 3+. Insgesamt, wenn man sie alle auf derselben Position als Starter einordnen würde, wäre er wahrscheinlich irgendwo im Bereich 3-4+, einfach weil er zu wenig gespielt hat und es nicht geschafft hat, an den anderen deutlicher vorbeizukommen.
Ja, aber er ist ein 7-Runden-Pick und ein 7-Runden-Pick, der eine veritable Rolle in der Rotation hat, wo man, auch wenn er mal starten müsste, nicht sofort mit Bauchschmerzen in der Ecke liegt. Das ist einfach ein Gewinn aus dem Draft. Er kann nichts dafür, dass er in der 7. Runde gedraftet wurde, zeigt aber, wie die Liga ihn vor dem Draft eingeschätzt hat. Und das hat er für mich übertroffen, deutlich übertroffen. Das finde ich einfach, ist eine positive Überraschung. Ich würde ihm tatsächlich dann auch eine 2- geben, im Kontext, wie man ihn sieht. Ne? Man muss immer, Kontext ist wichtig für mich. Und die anderen beiden, die sind auch gar nicht mehr unter Vertrag. Ob wir sie wiedersehen, weiß ich nicht. Ja,
da hört. Ja, aber die würde ich halt eben dementsprechend auch in dem Bereich 3-4 sehen, wenn sie denn Starter wären.
Ja, sind da aber keine Rookies mehr gewesen, ne?
Jetzt möchte ich allerdings noch eine Victory Lap hier drehen, wenn du mir das gestattest.
Immer.
Wir haben hier vor dem Draft gesessen und ich meine, es war mit Tobi in der Aufnahme. Und da sind wir mal durchgegangen, welche Position wir in welcher Runde draften würde. Und da haben viele gesagt, Defensive Tackle, eindeutig 1. und 2. Runde. Und ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast oder ob du dabei warst. Ich habe damals gesagt, nein, Defensive Tackle kriegt man gut in den späten Runden. Wir haben dann 6 Sieler und daneben können sich gut Spätrunden-Picks auf Defensive Tackle entwickeln. Da kann man richtig Value abgreifen. Ich sag mal 4., 5., 6. oder sogar 7. Runde, habe ich damals gesagt. Aber ich glaube, ich habe vor allem auf der 5. Runde bestanden und habe gesagt, ich glaube, es reicht, wenn man den Defensive Tackle da holt. Man sollte nicht seinen First-Round-Pick für einen Defensive Tackle ausgeben. Und ich drehe jetzt einfach mal die Victory Lap, weil ohne Kenneth Grant schmälern zu wollen, wir wären auch sehr glücklich gewesen, hätten wir einen anderen in der ersten Runde geholt und Jordan Phillips neben Zach Seeler als Starter etabliert.
Ich war in der Folge dabei, ich kann mich dran erinnern. Okay. Ja, hast du recht.
Danke, das wollte ich hören.
Man hätte einen Tyler Warren nehmen können und dann wäre dieses vielleicht ein bisschen anders gegangen. Hast du schon recht. Mal gucken, wie es sich entwirrt. Wenn Kenneth Grant ein Top 5 Defensive Tackle werden sollte, würde ich das anders sehen. Stand heute gebe ich dir recht.
Hat sich das gelohnt, richtig?
Ja.
Aber deswegen musste ich die Victory Lip ja auch jetzt schon drehen, weil später wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ja, Tilo, wie würdest du denn generell die Defense jetzt beurteilen? Insgesamt, letztes Jahr.
Ich bin sehr, sehr skeptisch in die Defense gegangen. Ich habe vor der Saison gesagt, wir werden viele Spiele, wenn wir sie gewinnen wollen, nur Highscoring gewinnen können, weil wir defensive aus der Defensive-Seite nichts stoppen können. Das hat sich komplett dann in der zweiten Hälfte gedreht. Am Anfang sah es so aus, da waren wir auf beiden Seiten des Balls schlecht. Dann hat die Defense dafür gesorgt, mit einem überragenden Linebacker-Duo und einem guten Micah Fitzpatrick plus Spieler, die ihre Form zurückgefunden haben, dass wir mehr Spiele gewonnen haben, als wir wahrscheinlich alle irgendwie Ende Oktober dachten. Deswegen muss man den ganzen Prozess sehen, ja, und muss auch sehen, was die Überlegungen im Vorfeld der Saison waren. Ich würde deswegen der Defense eine 3- geben.
Ja, also ich habe auch gedacht, dass es deutlich schlimmer werden würde. Vor allem die Secondary hat mich überrascht. Der Pass Rush hat mich eine ganze Zeit lang negativ überrascht. Anthony Weaver hat, den habe ich richtig heftig angezählt, hat gezeigt, dass er irgendwo den Turnaround auch kriegen kann. Jetzt ist er weg. Es wird für die neuen Defensive oder für den neuen Defensive Coaching Staff schwierig werden, diese Entwicklung mit dem Personal weiter so in die Richtung voranzutreiben. Das sollte man aber auch nicht unbedingt erwarten. Andere Voraussetzungen, anderes System, anderes Personal. Da kann ich nicht erwarten, dass die Defense automatisch so wird. Ich rechne mit einer Regression. Da lebt die Defense sowieso, haben die Defenses sowieso meistens von. Ich bin dabei, dass ich die auch irgendwo sage, 3-3-. Die Defense hat uns in der Regel keine Spiele verloren. Was ich allerdings schwierig fand in der Defense, war immer kritische Third Downs. Da hatten wir in meinen Augen in der Saison eine klare Schwäche. Bei den meisten Spielen haben wir kritische Third Downs nicht stoppen können. Der Gegner hat zu viel Zeit gehabt und das hat uns auch in eine Spirale irgendwo reingetrieben. Deswegen wäre ich auch mit einer 4+ einverstanden. Es gibt Leute, die sagen, so gut wie die Defense sich entwickelt hat, war es 2. So sehe ich das überhaupt nicht. Wir waren immer noch eine schwache Defense oder keine starke Defense, besser gesagt. Aber wie gesagt, es hätte schlimmer kommen können. Da gebe ich dir recht.
Vielleicht als abschließende Frage an dich. Warum, glaubst du, haben wir Weaver nicht halten, / halten wollen können?
Weil Weaver, glaube ich, und er hat auch das Recht zu, aufgrund seiner Erfahrung, sagt, ich will mein Defensive-System spielen. Ich will mit meinen Defensive Calls, weil ansonsten übernehme ich nicht die Verantwortung.
Aber das tut er jetzt auch nicht.
Kann sein.
Also Minter hat gesagt, er übernimmt das defensive Play-Call.
Okay.
So.
Dann hat Weaver da tatsächlich, vielleicht hat er auch mit Zitronen gehandelt, vielleicht hat dann aber auch Heffley ganz klar gesagt, wir waren uns einander nicht grün. Kann ich mir auch vorstellen. Da will ich jetzt so nicht spekulieren.
Hättest du ihn denn behalten wollen?
Nein.
Okay.
Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich sage, Neuanfang. Und die Defense, gerade die Stärke der Defense, war am Anfang so schlecht.
Ja.
So hundsmiserabel schlecht. Und es hat über die Hälfte der Saison gedauert, bis er den Pass Rush halbwegs in den Griff bekommen hat. Und ich rede von halbwegs. Die Secondary war besser, als man gedacht hat. Aber das rechne ich eher unseren Defensive Backs Coach an. Und bei Weaver denke ich mir eher, für das, was er könnte, hätte er einen Turnaround schaffen müssen und er hätte ganz klar mehr auf die Stärken des Teams bauen müssen können. Letztendlich ist es ja wirklich komplett, also wir hatten ja immer gedacht, der Pass Rush ist die Stärke. Das war so gravierend schlecht, dass ich auch nie verstanden habe, warum Viva als Head Coaching Kandidat gelten soll.
Das geht mir genauso.
Ja. Weil er hat es, und er hat den Pass Rush bis zum Schluss nicht wirklich hundertprozentig in den Griff bekommen.
Ja.
Der Pass Rush hat nie so Das lag auch an Verletzungen und so, aber der Pass Rush hat nie so performt, wie es nötig gewesen wäre. Und das muss man ihm mindestens genauso anrechnen wie Mike McDaniel, wenn nicht sogar noch mehr, weil es seine Seite war. Und von daher sage ich, okay, dann soll er gehen und wir versuchen einen Neuanfang.
Ja.
Und der Neuanfang heißt ja eigentlich Heffley.
Das stimmt, ja.
Gibt es noch etwas, was du über Coaches, über die Defense letztes Jahr, über den Super Bowl oder über den Pro Bowl sagen möchtest?
Also ich glaube, das war überraschend lang und das reicht für heute. Ich freue mich auf nächste Woche.
Gut, in dem Sinne verspreche ich jetzt nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Wir wissen nie, wie wir es im Moment zeitlich schaffen. Aber glaub mir, wir kriegen es auch wieder regelmäßig hin. Stay tuned und find's ab.